Hallo. Ich glaube, ich möchte genau zu dir. Ich möchte dich und deine Mama nämlich gerne abholen in den OP.
Kannst du vergessen.
Oh, ich glaube, der Zaubersaft hat bei dir ja noch nicht so richtig angefangen
zu wirken. Fang mich doch, du Eierloch.
Kinder im Nachtdienst.
Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute haben wir den 12. Februar und heute geht es um Kinder im Nachtdienst. Bevor wir mit diesem Thema beginnen, möchten wir erstmal einen Rückblick auf unsere ersten drei Episoden werfen. Dort gab es Kommentare und auf die möchten wir gerne eingehen.
Hallo Armin erstmal.
Hallöchen.
Ich habe in einer Folge, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, es war in der Herzfolge, habe ich an einer Stelle Mist erzählt. Und zwar habe ich erzählt, dass der Adrenol-Bolus, den du ja intravenös gegeben hast und der erst den pulmonalvaskulären Widerstand erhöht hat, weil er ja erst durch die Lunge geht und dann, wenn er im systemischen Schenkel ankommt, den systemisch-vaskulären Widerstand erhöht, über die Beta-Mimese macht, was natürlich totaler Quatsch ist. Danke Martin, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Es ist natürlich die Alpha-Rezeptoren-Stimulation, über die das Adrenol wirkt. Und der Beta-Rezeptoren-Agonismus spielt in dem Zusammenhang eine untergeordnete Rolle, also Alpha-Rezeptoren.
Genau, also kurzum, jeder weiß das ja, Adrenol bewegt die Alpha-Rezeptoren und die machen eine Vasokonstriktion. Das wolltest du sagen und da hast du Beta-Mimese gesagt, glaube ich.
Genau.
Ne? Und ich fand den Begriff auch sehr schön übrigens, Beta-Mimese, ich habe da auch nichts gesagt, weil ich
ja,
das
ist schön, aber leider falsch.
Aber guter Test an unsere Hörer und Martin war so aufmerksam und auch so ehrlich und hat uns das gesagt. Vielen Dank, Martin. Dann habe ich wiederum ein bisschen was durcheinander gebracht vielleicht oder nicht ganz korrekt erzählt. Es ging in der Lungenfolge darum, warum die Erwachsenen Bauchlage machen im ARDS. Da habe ich gesagt, das liegt daran, dass die Thoraxsteifheit zunehmen soll, damit die Lungenbläschen besser ventiliert sind. Das stimmt so auch, aber natürlich ist der Hauptgrund, dass man das Ventilations-Perfusionsverhältnis optimiert. Ja, Punkt.
Dann gab es noch viel positive Rückmeldungen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Eine Sache fand ich ganz witzig. Wir haben ja fast eine prominente E-Mail bekommen, muss man sagen, von Johannes Pott von den Pin-Up-Docs. Und Johannes schrieb uns, dass er sich freut, dass unser Start so gut gelungen ist und dass er sich uns angehört hat und dass er findet, dass es ein gutes Repetitorium für die Facharztprüfung ist. Und am gleichen Tag schrieb uns Jonas. Jonas ist Rettungsassistent und der freute sich darüber, dass er durch unseren Podcast etwas über den Tellerrand in der Versorgung von Kindern schauen konnte. Und wir haben uns aus dem Grund besonders darüber gefreut, über diese beiden E-Mails, weil sie uns zeigen, dass wir doch diesen Spagat, den wir schaffen wollen, nämlich verschiedene Berufsgruppen anzusprechen, bisher offensichtlich ganz gut geschafft haben. Also vielen lieben Dank Johannes und Jonas für diese Rückmeldung.
Und dann hat uns noch Anne geschrieben, dass sie auch unseren Podcast sehr schön findet und dass es so wäre, als ob wir neben ihr spazieren würden und uns unterhalten würden. Das freut mich wirklich sehr, dass sie das so empfindet. Sie hat außerdem geschrieben, dass sie sich das Thema Nüchternheit gerne mal wünschen würde für die nächste Folge Kinder im Nachtdienst.
Sagen wir was zu, auf jeden Fall.
Und da hat sie was ganz Passendes geschrieben und das möchte ich mal kurz vorlesen, wie sie es geschrieben hat. Es wird ja mal gesagt, bei Trauma sind Kinder und Erwachsene nicht mehr nüchtern. Oft wird trotzdem gewartet, bis 6 Stunden rum sind und das scheint mir komisch. Und weißt du was, Anne, das erscheint mir auch komisch. Und ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, um heute das aufzunehmen in diese Folge. Und dann gab es noch eine E-Mail von Sarah. Sie hat uns gleich am 24. geschrieben, nach der Veröffentlichung unserer ersten Folge am Heiligabend. Sie hatte nämlich Dienst gehabt und hat unsere Folge gehört. Es war eine super schöne E-Mail, die sie uns geschrieben hat. Und auch hier hat sie was geschrieben, was den Nerv trifft dessen, was wir hier mit diesem Podcast erreichen wollen. Sie schrieb Folgendes. In unserer Abteilung machen wir leider viel zu selten Kinderanästhesien und ich fühle mich deshalb jedes Mal zusätzlich unter Druck. Ich erhoffe mir von eurem Wissen einfach mehr Sicherheit im Dienst. Und genau das ist es, Sarah, was wir versuchen wollen zu schaffen. Genau das sagen viele Leute. Es gibt viel zu selten Kinderanästhesien, es gibt da keine Routine und da versuchen wir Sicherheit zu geben und die Lücke zu schließen.
Genau. Noch was?
Wir freuen uns weiterhin über gute Anregungen für Themenwünsche, für weitere Folgen. Wir warten immer noch auf Experten. Wo sind eigentlich die Experten?
Ja, die kriegen wir schon, wenn wir ganz lieb fragen. Wissen müssen wir noch abliefern. Also nochmal vielen Dank für euer Feedback, für die konstruktive Kritik, für die Motivation. Und damit lassen wir es jetzt gut sein. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Kinder im Nachtdienst. Dieses Thema stammt ja aus meiner Wunschkiste, Armin. Denn aus meiner Erfahrung heraus führen Kinder im Nachtdienst immer gleich auf mehreren Ebenen zu schlaflosen Nächten. Viele Kollegen und Kolleginnen fühlen sich mit dem Abarbeiten eines kindlichen Notfalls nicht sicher bzw. routiniert genug. Das höre ich ganz häufig. Dann sind die kleinen Patientinnen und Patienten häufig selbst wenig kooperativ und vor allen Dingen uneinsichtig. Die haben Schmerzen, haben Durst, vielleicht ist ihnen übel, haben insgesamt wenig Bock auf uns und das, was wir so mit ihnen vorhaben. Und dann sind die alle betreut von Betreuern und Betreuerinnen, die ihre Aufgaben extrem übermotiviert und korrekt wahrnehmen, im Gegensatz zu den Betreuern, die wir sonst so kennen. Und mit denen müssen wir auch irgendwie klarkommen.
Ja, und du sagst es einfach, das ist genau der Punkt, auf Stress auf mehreren Ebenen. Die Kinder sowieso, dann die Eltern, dann möglicherweise der Anästhesist. Da spielt Zeitmanagement eine Rolle auch. Da spielt der Wunsch nach dem Bett eine Rolle. Da spielt dann auch mal eine Rolle, wer hat gerade Zeit und kann das Kind adäquat betreuen. Also im Dienst sind ja nicht immer alle Kollegen verfügbar und können auch nicht alle immer supervidieren, was man macht. Das heißt, man muss dann ja einen geeigneten Kollegen manchmal auch hinschicken. Und das ist ein Riesenspagat und eine Riesenherausforderung für den Dienst auf jeden Fall.
Ja. Ich denke aber, dass das, was dort abgerufen wird an Skills und an Sozialkompetenz, dass wir das im Grunde beherrschen, dass wir das auch können. Wir müssen uns nur strukturieren und müssen das Wissen, das wir haben, in diese Situation hineintransferieren. Ich denke, das ist eine Schwierigkeit, die die meisten als Herausforderung wahrnehmen. Und by the way, das lässt sich auch inhaltlich auf den Rettungsdienst übertragen. Das eigentliche Setting spielt nur eine untergeordnete Rolle. Also ob es jetzt Patientenzimmer, OP oder das Kinderzimmer im Elternhaus ist, ist dabei gar nicht so wichtig. Und was mir hier jetzt noch am Herzen liegt, besonders bei dieser Folge, das, was wir hier so von uns geben, ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, das, was wir aus eigener Erfahrung heraus euch mitteilen, das funktioniert für unsere Struktur in eurem Setting mag eine andere Strategie vielleicht besser funktionieren. Aber möglicherweise ist der ein oder andere Impuls in dieser Folge für euch dabei und verwertbar. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben.
Genau. Und viele Aspekte spielen ja hier eine Rolle bei diesem Thema Kinder im Nachtdienst. Da spielen Sachen eine Rolle wie Nüchternheit, Kinderrechte, RSI, Sicherheit, Kompetenzüberschreitungen oder eben auch Nichtüberschreitungen, Angst, Stress auf verschiedenen Ebenen, wie schon gerade angedeutet. Also es ist, ich glaube, man kann es unter vielen Aspekten betrachten, dieses Thema. Und wir haben uns jetzt ein paar Sachen rausgepickt und wollen das einfach mal anhand von Fällen abarbeiten und euch mal darstellen, wie wir das dann lösen. Auf jeden Fall ist Coolness und Wissen ein guter Begleiter für Kinder im Nachtdienst.
Jawohl, also dann würde ich sagen, genug der Worte. Lass uns mit mehr Worten weitermachen. Armin, du hast einen Fall mitgebracht, den würde ich mir ganz gerne mal von dir anhören.
Ja, so ganz unspektakulär eigentlich, aber genauso hat es sich zugetragen und am besten, die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben, ne? Also ich wurde angefunkt im Dienst, wir benutzen Funker. Ich sollte ein Kind betreuen, das hat eine Ellenbogenluxation gehabt. Weiblich, 11 Jahre, Sturz vom Pferd. Das waren die Infos, die ich hatte, mehr nicht. Ich konnte aber nicht direkt hingehen in die Notaufnahme, dort war das Kind nämlich, denn ich war noch im Kreissaal. Und dann beginnt meine Gedankenkaskade eigentlich, ne? In dem Moment, wo ich diese Infos habe. Was mache ich jetzt? Wie kann ich diesem Kind am besten gerecht werden? Spontan denke ich da an, ist das Kind nüchtern oder ist es nicht nüchtern? Wollen die das in der Notaufnahme reponieren oder nicht? Ist das gebrochen oder nicht? Müssen die es operieren? Wie alt ist das Kind? Ist das Kind gesund? Ist das ängstlich? Wann war der Sturz? Und solche Sachen gehen durch meinen Kopf.
Ja, würde ich genauso sehen. Vor allen Dingen wäre ich wahrscheinlich auch im Kreißsaal, wenn sowas passiert. Weil alle sind immer im Kreißsaal. Das ist für euch genauso wie für uns.
Ja, aber diese Gedanken sich zu machen, ist wahrscheinlich vollkommen richtig. Eine Entscheidung zu treffen, dann zu fällen, ich versorge das Kind jetzt so und so oder unterstütze das, um das Problem zu lösen. Dafür muss man das Kind erstmal kennenlernen. Man muss wichtige Informationen eben zusammentragen. Das kann man nicht über einen Spruch oder eine kurze Info über den Funker machen. Ne? Man muss da ein bisschen hinterher sein.
Genau. Kennenlernen, richtig. Persönliches Kennenlernen ist auch in meiner Arbeit im Dienst groß geschrieben. Und zwar unabhängig von Informationen, die man vielleicht noch braucht, kann man hier an der Stelle den ersten und gleichzeitig einen der größten Fehler machen.
Was meinst du damit?
Ja, ich meine die Prämedikationsvisite, ne? Das ist ja schon klar geworden. In dieser Situation ist sie der wichtigste Eisbrecher, denn weder die kleine Patientin noch die Eltern haben morgens nach dem Aufstehen damit gerechnet, dich heute kennenzulernen. Du wusstest ja zumindest schon, dass du die Nacht im Krankenhaus verbringen wirst, ja. Und sie wurden aber von jetzt auf gleich in die Situation geworfen und sind komplett unvorbereitet.
Ja, genau. Unvorbereitet, ängstlich und schmerzgeplant.
Ja, richtig. Vor allen Dingen ängstlich nicht nur das Kind, die Eltern, also die Mutter, die dabei war, nehme ich an, die leidet ja erstmal mit. Die hat Angst um ihr Kind.
Oder der Vater.
Eines der Elternteile wird dabei gewesen sein und die leiden mit. Und haben Angst um ihr Kind. Da, wo ich lebe, in meinem Kiez, da werden Probleme in erster Linie mit Bachblüten und Kügelchen behandelt. Und wenn dann jemand kommt und eine Narkose machen möchte, dann ist das per se erstmal der GAU. Da haben dann die Eltern natürlich ganz besonders große Angst um ihr Kind. Und man darf diese Dynamik nicht unterschätzen zwischen den Eltern und den Kindern. Wenn die Souveränität der Eltern wegbricht, dann spüren das die Kinder sofort und merken, dass die Situation nicht mehr wirklich kontrolliert wird von ihren Eltern. Und das Gefühl des Behütetseins, das schwindet und die natürliche Reaktion darauf ist Angst und Rückzug und Verweigerung jeglicher Kooperation.
Ja genau, und das sind natürlich keine guten Startbedingungen. Ich würde mal behaupten, das ist so eine Aussage, die ich auch gerne mal treffe gegenüber meinen jungen Kollegen, die Narkose beginnt bei der Prämedikation, bei der Aufklärung. Ja, wenn du das nicht richtig machst, dann hast du als Arzt schon verloren, weil du ja indirekt dafür verantwortlich gemacht wirst.
Genau, richtig. Ganz besonders im Dienst, weil du natürlich den Vorteil nicht hast, dass die Eltern und das Kind schon darauf vorbereitet wurden und wissen, sie gehen jetzt ins Krankenhaus, lernen einen Narkosearzt kennen, der spricht mit ihnen die Narkose für eine gewisse Operation. Das bahnt sich ja alles an. Es beginnt ja beim ersten Kinderarztbesuch. Ja, nicht in diesem Fall. In diesem Fall macht es Klick und sie sind im Krankenhaus und der Anästhesist steht vor ihnen. Und unser Vorteil in der Situation, wenn wir die Kinder persönlich visitieren, ist, so einen kleinen Vertrauensvorschuss abzusahnen. Ja, die Informationen abfragen und die Aufklärung mache ich eigentlich eher nebenbei.
Das mache ich auch so tatsächlich. Also wenn man ein Gespräch anfängt und dann das führt, dann streut man so nebenbei die Fragen ein, die man so wissen muss. Ne? Und ich glaube, wichtig ist an dieser Stelle, dass man Empathie ausstrahlt. Empathie kann man auch übrigens lernen. Manchen ist das genau. Natürlich eher in die Wege gelegt, aber erstmal würde ich natürlich kommen und mich vorstellen, ich bin der und der, ich möchte Sie gerne kennenlernen oder euch kennenlernen, je nachdem wie alt das Kind ist und was ist denn passiert? So können wir erstmal das Eis brechen, ne? Und dann sagen die genau, was passiert ist, das ja, dann hat man schon die ersten Infos, was ist hier eigentlich vorgefallen. Ne?
Genau, richtig.
Und so geht es ja meistens los.
Ich benutze immer so einen kleinen Trick. Ich betrete das Patientenzimmer und lasse die Eltern erstmal komplett links liegen.
Das mache ich auch so.
Ja. Gehe zum Kind, echt, ja? Ja? Haben wir nie so besprochen oder drüber gesprochen. Erstmal zum Kind gehen, sich vorstellen, hallo, ich bin Gordon und tatsächlich mache ich auch erstmal die komplette Aufklärung, die kindgerechte Aufklärung mit dem Kind. Also ich erkläre dem Kind, was es mit der Emler-Salbe auf sich hat, warum wir das machen. Ja, wir müssen dich einmal pieksen, aber mit der Salbe tut es dann nicht mehr weh. So, ne? Und du kriegst einen Schluck Saft, der macht dich ein bisschen müde, der schmeckt nicht lecker, das stimmt schon, aber du kannst einen Schluck Apfelsaftschorle hinterher trinken, dann ist der Geschmack wieder weg. So halt, ne? Erklär dem Kind, was interessant für das Kind ist. Und wenn das Kind dann irgendwo abgeholt ist, dann wende ich mich den Eltern zu. Und erstaunlicherweise finden die Eltern das ganz sympathisch, weil es ja um das Kind geht. Und da ist jemand, der sich eben hauptsächlich um das Kind kümmert und das Kind nicht nur so als
Objekt betrachtet, ne?
Als Projekt siehst, ja. Genau, als Projekt wollte ich sagen, ne? Und das an dem gearbeitet werden muss. Aber eigentlich läuft alles über die Eltern, weil das Kind ist ja minderjährig, ne? Aber nein, die sind verständig. Und man muss sich nur auf die Ebene des Kindes begeben. Und schon hat man das Kind im Boot und die Eltern im Boot und diese blöde Dynamik zwischen Eltern und Kind häufig gebrochen. Weil die sagen, hey, das war doch nett und das ist doch gar nicht so schlimm und schon hat man eine ganz andere Ausgangssituation.
Ja, und ich glaube, wenn man noch mal sowas einstreut wie, wir sind hier, um dir zu helfen, ist ja ganz schön blöd, was passiert ist, aber komm mal, das kriegen wir schon beide hin, dann strahlt man auch wiederum denen die Sicherheit aus und sagt, hey, wir sind die Guten hier, ja, und wir wollen dir was Gutes tun. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig.
Genau.
Was ich noch gerne mache, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, es kommt immer auf das Alter des Kindes an und auf die Situation, aber ich fange an, die Kinder manchmal zu siezen, so ein 12-Jähriger oder so, die gucken die meistens richtig verwirrt und dann muss ich selber schon innerlich grinsen und dann sage ich, das ist irgendwie blöd, ne, wollen wir uns duzen oder irgendwie sowas, sage ich dann, also irgendwie, das kommt auch manchmal gut an.
Ein Zeichen des Respekts des Kindes gegenüber, ja. Ne?
Wer weiß, vielleicht kommt er aus einer Arztfamilie, da muss man schon respektvoll sein.
Ja, aber nur aus einer Arztfamilie.
Nur das. Ja. Oder Anwalt, noch schlimmer.
Ich dachte, dass Lehrer die schlimmsten sind, Lehrer und Doppelnamen.
Ja, Lehrer ist eine Diagnose.
Was mir eben noch eingefallen ist, als du sagtest, wir sind die Guten, da kann man das an dem konkreten Fall auch festmachen. Sagen, ja, ich weiß, dein Bauch tut weh, bei einer Appendizitis zum Beispiel, aber wir sind hier und wir machen das alles, damit der nachher nicht mehr weh tut. So. Damit nimmt man vielleicht auch den Kindern gleich die Angst vor postoperativen Schmerzen, weil am Ende soll es ja besser sein als vorher. Ist es in der Regel auch.
Und ich glaube, in diesem ganzen Aufklärungsgespräch, das man da ja macht, das ist ja so ein improvisiertes Aufklärungsgespräch, erläutert man auch kurz die Abläufe, was jetzt in den nächsten 15, 20 Minuten auf das Kind und auf die Eltern auch zukommen wird. Und das gibt denen auch, glaube ich, Sicherheit, wenn man sagt, schau mal, jetzt bist du hier und später wirst du noch umgebracht, dann kriegst du einen Saft und was du gerade gesagt hast alles und dann nehmen wir dich mit. Und also wenn man einfach so kurz skizziert, was passiert. Genau. Und dann auch vor allem die Eltern sollten auch wissen, was passiert, wenn wir das Kind dann von den Eltern trennen. Ne, dass wir immer noch da sind, immer dabei bleiben, ne? Auch wenn man das nochmal betont, auch diese offensichtlichen Sachen muss man, glaube ich, betonen. Man sagt, wir passen immer auf ihr Kind auf, es ist immer jemand da, es ist nicht alleine und wir sind genau dafür da, um jetzt 1:1 bei ihrem Kind zu sein. Ich glaube, das sind so wichtige Nachrichten, wichtige Messages, genau, die man den Eltern vermitteln muss und die würde ich mir auch als Vater wünschen und das spielt auch noch eine Rolle, also ein bisschen, man muss sich halt in die Lage versetzen der Eltern, ne? Die haben, wie du es gesagt hast, nicht geplant herzukommen und ich glaube, die sind aber froh, wenn die wissen, es kümmert sich jemand um ihre Kinder.
Manchmal werde ich auch ein bisschen konkreter noch in diesen Situationen, wenn ich merke, dass die Eltern etwas labiler sind, dann bitte ich sie unter vier Augen, meistens so, dass das Kind eben das nicht mitbekommt, dass sie darauf achten, an der Schleuse gefasst zu sein. Ja, wenn die Eltern an der Schleuse in Tränen ausbrechen, was soll das Kind denn denken? Das denkt doch, oh Gott, ich komme hier nicht mehr lebend raus, das ist ein Abschied für immer. Ja, aber wenn die Eltern souverän sind und sagen, hey, gute Nacht, mein Schatz, ja, wenn du wach wirst, sitze ich neben deinem Bett, ja, dann ist es doch echt eine coole Sache. Also diese Kinder sind meistens
die Besten, ne?
Ja, gut führbar, sage ich mal so.
Ja, genau. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und dafür ist die Aufklärung so wichtig, dass die Eltern müssen wissen, was passiert. Die müssen wissen, was wir machen, dass es sicher ist, was wir machen, dass wir es gut machen. Die müssen das Vertrauen gewinnen und dann gibt's auch keine Tränen in der Schleuse und dann wissen sie, okay, mein Kind ist gut aufgehoben. Und genau das müssen wir vermitteln.
Genau. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was sind die Vorteile für die Familie? Erstmal haben alle Patient und Eltern den Narkosearzt oder die Narkoseärztin kennengelernt. Eltern und Kind fühlen sich ernst genommen.
Genau. Alle müssen wissen, was sie erwartet. Das nimmt dann die Angst vor dem Pieksen oder von dem Getrenntsein, vor der Trennung.
Genau, und insgesamt führt das dazu, dass das Stresslevel im Raum sinkt. Ja? Die Eltern gewinnen ein wenig Souveränität zurück. Das Kind kann sich nun wieder etwas sicherer fühlen bei seinen Eltern.
Ganz genau. Ich finde, das spürt man auch manchmal tatsächlich irgendwie so wie so eine Antenne im Raum, wo man merkt, so, das geht jetzt gar nicht alles in die richtige Richtung. Bestenfalls ist das so.
Im allerbesten Fall bist du ein guter Ersatz perioperativ für die Mama oder für den Papa, weil du schon ein bisschen ein Freund geworden bist. Und sie kennen dich schon und sie kommen gerne mit dir mit, weil du ein netter Kerl bist.
Ja, und wir haben natürlich auch ein paar Vorteile für uns. Nicht nur für die Eltern hat das Vorteile. Wir haben das Kind, wie gesagt, kennengelernt und können es einschätzen. Wir können gucken, wo wir es abholen müssen in Bezug auf die Kooperationsbereitschaft. Vielleicht können wir auch so und schon gleich bei der Gelegenheit so Tricks überlegen, wie wir das Kind beruhigen, im Sinne von ich binde das Kuscheltier ein, ich nehme das Handy mit und zeige ihm Videos dem Kind. Genau. Ich gucke, brauche es eher weniger oder mehr Prämed, brauche ich vielleicht gar keine Prämed, kann ja auch sein. Man kann außerdem schon mal so in die Wege leiten, die Pflaster zu kleben und ich glaube auch an dieser Stelle muss man sagen, wenn man im Dienst ist, sollte man sich wirklich selber darum kümmern, dass die
Pflaster drauf. Das wird nicht gemacht, du kannst es vergessen. Was du nicht selber machst, wird nicht gemacht oder nicht so, wie du es möchtest.
Richtig. Genau, du musst das
alles in die Wege leiten. Du kannst dir selber die Vene anschauen, du kannst dem Kind auch selber sagen, guck mal hier, der diese blaue Linie, ne, da kleben wir das Pflaster drauf und da kriegst du dann deinen kleinen Tropf angelegt. Dann weißt du, wann du es geklebt hast, du weißt, wie lange es draufbleiben muss, damit du eine vernünftige Analgesie hast und du weißt auch, wen du anrufen musst, um die Pflaster wieder abziehen zu lassen rechtzeitig.
Im Idealfall führt das alles dazu, dass wir ein gutes, primitives Kind haben, in der Schleuse dann empfangen und sich die Eltern entspannt von uns verabschieden können. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, wir sind in der Schleuse angekommen.
Und jetzt ist unser wunderbarer Plan nicht aufgegangen und das Kind lässt sich überhaupt nicht von den Eltern trennen. So, herzlichen Glückwunsch.
Ein Stichwort wäre natürlich Nachprämedikation. Also, oder ich gehe mal einen Schritt zurück. Bei der Dosierung der Prämed gebe ich gerne ein Ticken mehr, als man vielleicht üblicherweise gibt. Also die übliche Dosierung ist ja 0,5 bis 1 Milligramm. Pro Kilogramm Körpergewicht, Midazolam, so die übliche Dosierung für die Prämed, also meistens 0,5 in den meisten Häusern, nehme ich mal an. Ich gebe dann einen Ticken mehr, weil ich eigentlich schon weiß, dass ein Kind, was von der Straße kommt, sage ich jetzt mal, aufgeregter ist per se, weil es ja nicht vorbereitet ist. Also ich würde eher schon deshalb 0,7 geben. Und dann kleckert das Kind auch noch, weil das ja bitter schmeckt und keine Lust hat, das einzunehmen. Also, und so komme ich dann auf die Dosis, die ich eigentlich brauche. Also deshalb vermeide eine Nachprämedikation, indem du das Kind ordentlich, ich sag jetzt mal, prämedizierst und abschießt, in Anführungsstrichen. Jetzt würden manche sagen, ja, das ist ja total blöd, weil dann hast du ein penniges Kind und du musst es irgendwie betreuen, aber das musst du ja eh machen. Also ich finde, aus dieser Nummer kommt man nicht raus. Also man muss das Kind einfach, man ist ja dann genau dafür da, um das Kind zu betreuen und diese Nebenwirkungen möglicherweise zu kontrollieren.
Richtig. Finde ich ein sehr gutes Vorgehen. Also ja. Das wäre in Antizipierung des Problems, dass die Kinder von einem höheren Stresslevel kommen, einfach ein bisschen mehr Prämedikation als im elektiven Tagesprogramm. Finde ich eine vernünftige Sache.
Ja.
Hat jetzt in der speziellen Situation nicht gereicht. Das Kind ist immer noch wehrig oder weinerlich und hängt auf Mamas Arm. Gut, jetzt mit L vielleicht nicht, aber du merkst, eine Trennung ohne Drama ist nicht möglich.
Mhm. Mein Konzept wäre bei dieser Situation, dass ich ein anprämeditiertes Kind mit Midazolam, würde ich in dieser Situation jetzt Ketamin nasal geben. Da würde ich ein MAD benutzen und dem Kind MAD Nasentropfen in Anführungsstrichen geben.
Ja, würde ich genauso machen. Da sind wir einer Meinung. Man könnte meinen, wir hätten uns abgesprochen. Ich höre ganz häufig, ja, da gibst du halt einfach noch ein bisschen Midazolam nasal nach. Ich finde, das gibt ein Problem. Wenn man ein unruhiges Kind hat und das mit Midazolam nasal nachprämediziert, dann hat man 20 Sekunden später ein agitiertes Kind.
Ja, ein das, sehr unruhiges Kind.
Ja, man kriegt das auch nicht so schnell eingefangen von diesem Stresslevel, weil Midazolam brennt einfach wie Sau und es tut weh. Das ist, finde ich, nicht zielführend. Auch wenn das immer wieder überall geschrieben steht, ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich bin auch ein Freund von Ketamin nasal in der Situation.
Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich aber auch ehrlich sein, glaube ich mal. Also ich glaube, wir lassen uns bei dieser Nachprämedikation, oder wolltest du noch was sagen dazu?
Ich wollte noch was sagen dazu.
Was? Was
denn? Ich wollte noch was sagen dazu, ja. Tatsächlich, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Man kann das Kind ja tatsächlich bei der Mama auch lassen auf dem Arm und einfach zusehen, dass man in der Schleuse oder dass man sie in einen behüteten Bereich bringt. Bei uns ist es dann der Aufwachraum, wo dann kindgerechte Stellwände noch platziert werden. Und dann kann die Mama das Kind auf dem Arm halten und dann lege ich halt in der Situation den Zugang an der Schleuse bei den Eltern und sediere das Kind dann ganz leicht mit Propofol, 1-2 Milligramm, natürlich unter jederzeit Beatmungsbereitschaft, natürlich unter einem Sauerstoffmonitoring. Aber dann schläft das Kind und dann waren die Eltern dabei beim Einschlafprozess des Kindes und dann kann ich es schlafend einschleusen. Da habe ich auch keine Sorge in der Nichtnüchternheit, weil dieses Kind erhaltene Schutzreflexe hat. Das heißt also, wenn es warum auch immer sich übergeben sollte, ich meine, ich manipuliere nicht im Atemweg, ich gebe keine Opiate in der Situation, es wird nicht regurgitieren. Wenn es das doch tut, warum auch immer, dann kannst du es aushusten oder ausspucken. Also in der Situation würde ich es dann einschleusen. Also das sind so die zwei häufigsten Konzepte, die eigentlich immer ganz gut funktionieren.
Ja, und die passen in den meisten Fällen auch, ne? Aber ich finde, genau, ich möchte auch ehrlich sein an dieser Stelle, und das kennst du bestimmt auch, Gordon, es gibt Fälle, in denen man halt die Situation nicht beruhigt bekommt. Da ist es so, dass das Kind das verweigert, das Midazolam zu nehmen. Es wehrt sich gegen das MAD-Gerät und die Ketaminspritze nasal und es lässt sich auch keinen Zugang legen. Und also es sind wenige Kinder zum Glück nur. Und ich finde, das sind so die schwierigsten Fälle dann.
Ja, sind sie, genau.
Und ich habe dafür auch noch keine Lösung gefunden, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, in solchen Fällen ist es dann, es gibt diese Ausfälle leider doch, ne? So ehrlich muss man schon sein. Also hast du immer ein Konzept parat? Also
naja, irgendwie muss man das lösen, ne? Tatsächlich. Ich hatte einmal so ein Kind, das ist, und das ist nicht untertrieben, wenn ich jetzt sage, die Wände hochgegangen. Ja, das war tatsächlich eine berühmte paradoxe Reaktion auf das Midazolam. Und es war auch schon ein bisschen größer und es war kräftig und es hatte sich unter der Decke versteckt und immer, wenn man die Decke angefasst hat, kam eine Faust oder ein Fuß rausgeschossen und zwar mit echt Kraft. Und das Kind war richtig wütend, hat geschrien und war aggressiv. Und in der Situation ging es halt einfach nicht anders als im Beisein der Mama, die relativ cool war in der Situation, dem Kind einen Zugang zu legen und ein bisschen Propofol zu geben. Allerdings natürlich mit ein wenig, ich sag mal, körperlicher Bestimmtheit. Ja, das kriegst du nicht anders hin, weil es gab auch eine gewisse Selbstverletzungstendenz.
Mhm.
Und ja, also man muss diese Fälle halt in der Situation bewerten und versuchen zu lösen. Manchmal hilft auch ein bisschen Zeit. Nochmal eine Trennung, nochmal zurück auf Station und dem einfach nochmal eine Stunde geben und dann einfach einen zweiten Versuch starten.
Ja, aber das ist sehr mutig, was du sagst, ne? Gerade wenn man, dafür muss man, ich sag jetzt mal, ja, mutig sein. das dann auch so durchzusetzen und sagen, nee, okay, dann wir machen jetzt einen Cut hier, gehen Sie auf Station, beruhigen Sie sich und dann machen wir später weiter. Das ist ja, ich meine, das ist ja, wir reden ja von Kindern im Dienst, ne? Das ist ja dann auch nicht immer so einfach dann, weil da wird erwartet, das soll jetzt hier weitergehen, alle warten schon OP, jetzt ist alles steril aufgezogen und so, die Siebe sind offen und jetzt sagen wir, nee, es geht jetzt nicht. Also das ist genau die Krux, aber ja, also ich finde, das sind so die schwierigen Sachen, aber ich glaube,
das haben wir auch schon mehr. Muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Meine Oberärztin, die mich damals ausgebildet hat, ich habe schon mal von ihr gesprochen. und ja, sie hat auch diese Situation auf den Punkt zusammengefasst. Sie sagte, Kinderanästhesie ist nicht auszurechnen, wie viel proper voll bei 12 Kilogramm. Kinderanästhesie ist nicht nüchternes Kind in Dienst so zu behandeln, dass nicht landet auf Intensivstation. Und genau das ist es. Denn was ist die Alternative? Viele würden sagen, ach komm, hier, das ist irgendwie nüchtern genug, wird eine Maskenanleitung gemacht, Stormy Mask Induction, damit endlich Ruhe ist, damit das Kind aufhört zu schreien, damit der Stress aus dem Raum verschwindet und am Ende kotzt das Kind und aspiriert. Es geht ja genau darum, die Kinder eben so zu behandeln, wie sie es in jeder Situation benötigen. Und dazu gehört das garantiert nicht.
Mhm. Ja. Ja, guter Punkt. Also, ich finde, das ist ein tolles Thema, dieses Prämedikation, das Kind beruhigen. Ich bin ein totaler Fan davon. Ich nehme auch mir sehr viel Zeit, darüber mit den Assistenten zu sprechen, wie man ein Kind eben ruhig bekommt. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema so angerissen und auch, eigentlich auch schon wieder viel zu viel darüber gesprochen, aber ich glaube, es gibt ja auch dieses Gerücht immer, wie ein Kind einschläft, so wacht es auch auf. Ne? Das ist ja so ein Leitspruch in der Kinderanästhesie und da ist bestimmt was dran. Und das habe ich mir übrigens auch zu Herzen genommen für meine Forschungsarbeit, die ich jetzt demnächst starten werde, war Motivation für mich, eine Forschungsarbeit zu initiieren, weil mir es eben so wichtig ist, dass die Kinder gut einschlafen und das besser noch zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert, was Erfolgsfaktoren sind für eine gute, ruhige Narkoseeinleitung. Ne?
Jawohl.
Gut. Aber jetzt würde ich eigentlich gar nicht Werbung machen, einfach nur sagen, dass es ein Herzensthema ist. Und ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden, aber lass uns jetzt weitermachen.
Jetzt hast du gerade dein Herzensthema kurz angerissen. Jetzt würde ich gerne noch was sagen, eben zu dieser Situation, die ich umschrieben habe. Und zwar, dass Kinder gegen ihren Willen auf den Tisch gedrückt werden und die Maske draufgesetzt wird. Wir haben auch eine Nachricht zu diesem Thema Prämedikation erhalten. Und es wurde auch gewünscht, dass wir eine Folge drauf machen. Und in der betreffenden Klinik werden die Kinder nämlich nicht prämediziert, sondern, und die Verfasserin der E-Mail schrieb, dass sie werden von 3 bis 4 Personen festgehalten, dann gibt es die Sevomaske und fertig. Und das zu lesen hat mich ziemlich betroffen gemacht und ich möchte dazu Folgendes sagen. Kinderrechte sind Menschenrechte. Das darf man nicht vergessen. 1989 haben die Vereinten Nationen eine Erklärung über die Kinderrechte abgegeben und die nennt sich Convention of the Rights of Children. Und da steht im Artikel 24, the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health. Jetzt habe ich noch keinen Wein getrunken und mein Englisch ist noch nicht so gut. Aber das ist im Prinzip die Kernaussage. Und da hat die European Association for Children in Hospital, EACH, diese Kinderrechte anerkannt, vor allem aber den Grundsatz, dass das Wohl des Kindes in jeder Situation Vorrang haben sollte. Und die SafeTots-Initiative hat daraus 10 Kinderrechte gemacht. Sie hat die Rechte sozusagen in die perioperative Situation übersetzt oder transferiert. Und daraus möchte ich jetzt mal 3 Rechte zitieren, die für diese Situation zutreffend sind. Und das ist the right to be protected from economic exploitation. Das heißt also, profitorientierte Behandlung muss bei Kindern vermieden werden, sollte generell vermieden werden, aber hier ist es nochmal einfach so formuliert. Right to avoid pain, fear and stress. Alle Kinder sollten behandelt werden ohne unnötigen Schmerz, Angst und Stress. Ihnen sollten alle Formen der Allgemeinanästhesie und Schmerztherapie zur Verfügung gestellt werden. Und ja, Sie sagen auch, mancher Schmerz und manche Angst und mancher Stress mögen manchmal unvermeidbar sein. Es soll aber immer alle Anstrengungen unternommen werden, diese gering zu halten. Und das trifft ja nun auf die oben beschriebene Situation definitiv nicht zu. Und dann gibt's noch 1, children have the right to have their parents with them. Das ist natürlich auch klar, es ist auch von der Natur so gewollt. Kinder suchen in bedrohlichen Situationen Schutz bei ihren Eltern. Und was machen wir in der bedrohlichen Situation? Operation. Wir trennen sie von den Eltern. Das ist also völlig unnatürlich.
Das ist ein guter Punkt.
Das ist möglicherweise nicht immer umzusetzen, aber die Bedürfnisse des Kindes und der Eltern müssen berücksichtigt werden.
Ja, gehe ich voll mit. Aber es ist auch auf der anderen Seite so, man gibt ja auch Forschungsarbeiten dazu, die gezeigt haben, dass der Parental Presence in Induction of Anesthesia so wird es ja dann im Englischen beschrieben. Also die Anwesenheit der Eltern bei der Narkoseeinleitung reduziert nicht die Angst bei Kindern, aber es ist trotzdem gut. Davon bin ich trotzdem überzeugt.
Nicht alle Eltern sind geeignet dafür. Das kommt auch noch dazu. Ja. Nicht alle Krankenhäuser haben die Strukturen dafür. Ja, auch das muss man sagen. Aber wir stellen erstmal fest, Kinder haben grundsätzlich das Recht. Und wenn dieses Recht auf eine andere Weise umzusetzen ist, wie zum Beispiel Zugang legen im Beisein der Eltern und leichtes Ansedieren, dann ist ja sozusagen die Trennung vollzogen. Ja, das Kind nimmt nicht mehr wahr, dass die Eltern nicht mehr physisch anwesend sind. Dann wird das dem gerecht. Also man kann sicherlich in jeder Situation irgendwie eine Lösung finden, die dem nahe kommt. Aber was oben beschrieben wurde, ist einfach nicht zu akzeptieren. Das bedeutet, dass sich die Menschen, die das machen, darüber nicht Gedanken machen. Aber vielleicht eben auch einer Unsicherheit heraus. Es ist natürlich für einen selbst das Einfachste, einfach eine Maske aufs Gesicht zu drücken. Dann kontrolliert man die Situation. Es werden keine Social Skills benötigt, weder gegenüber des Kindes noch gegenüber der Eltern. Es geht schnell und diese mangelnde Kooperation des Kindes lässt sich so schnell kontrollieren, ohne sich großartig mit dem Kind befassen zu müssen. Aber es ist übergriffig gegenüber Kind und auch den Eltern. Es ist absolut traumatisierend. Es ist im höchsten Maße moralisch verwerflich und es ist vor allen Dingen ein ganz klarer Verstoß gegen Menschenrechte. Und da muss sich jetzt einfach jeder selbst fragen, ob er sich für sowas hergibt.
Ja, deine Position ist vollkommen klar, wie du sie gesagt hast. Und ich sehe das vollkommen so wie du. Ich versuche aber auch andere Meinungen zu verstehen, sagen wir mal so. Gerade bei uns in der Klinik gibt es auch manchmal die Diskussion, brauchen wir eigentlich das Dormicum für die Prämedikation, um zum Beispiel die Angst zu lösen beim Kind. Und da ist dann oft das Argument, naja, es gibt ja andere Möglichkeiten, die Angst zu nehmen, dem Kind zu nehmen, eben durch zum Beispiel nicht pharmakologische Maßnahmen oder durch die Anwesenheit der Eltern. Und bei kleinen Eingriffen braucht man ja gar kein Dormicum, weil das muss ja wach werden, das Kind sonst pennt die ganze Zeit, ne? Und da störe ich mich mal sehr dran. Und das ist mal so, wo es mal Probleme gibt, finde ich. Also, und da kann man bei dir dein Plädoyer aufnehmen. Es ist übergriffig gegenüber den Kindern und den Eltern und traumatisierend für das Kind, wenn es eben so mit Schreien einschläft, ne? Es gibt halt, das ist ja auch so ein typischer Spruch in der Kinderanästhesie, es gibt den kleinen Eingriff, aber nicht die kleine Narkose.
Schon wieder, ne? Martin,
ja, also, genau. Ja, genau. Also wenn du diesen Schritt gehst, du sagst, ich muss jetzt ein Kind betäuben, dann musst du mit allen Konsequenzen das eben machen und dazu gehört eben auch eine ordentliche Prämed. Denn ich meine, was sind die Konsequenzen dessen, wenn wir das nicht ordentlich machen, wenn das Kind traumatisiert ist und die Kinder, es kommt einfach nie wieder das Kind in die Klinik. Es wird jedes Mal, wenn es zum Arzt gehen muss, schreien und weinend zusammenbrechen. Es wird keine Lust haben auf uns, wir sind dann die Bösen und das kann aber nicht sein. Also wir müssen einfach, wie gesagt, das Vertrauen aufbauen und es aufbewahren und deshalb ist das so extrem wichtig, finde ich, dass Kinder zufrieden und ruhig einschlafen, wenn es geht.
Da bin ich komplett bei dir. Ich muss nur eine Sache richtigstellen. Das ist jetzt kein Plädoyer gewesen für eine medikamentöse Prämedikation. Ich bin dafür, den Kindern die Angst zu nehmen, egal mit welcher Strategie. Ja. Entweder mit mir dazu lahm.
Ganz genau.
Oder okay, eben danke, auf danke, andere danke. Art und Weise.
Richtig. Du, genau das ist es. Das ist das Wichtige. Da fällt mir auch vielleicht noch so ein kleiner Funfact zum Abschluss oder ein kleines Thema zum Anregen. Da fällt mir auch ein Szenario ein, was ich im Schockraum mal hatte. Da kam ein Kind, ist irgendwie auch gestürzt, also war wirklich als Schockraum auch angemeldet. Es kam mit dem Rettungsdienst, kein Zugang gelegt, Kind aufgelöst. Das ist jetzt kein Kritik an den Rettungsdienst. Es gibt sicherlich Szenarien, in denen man keinen Zugang legen muss, um in die Klinik zu fahren, wenn man das so einschätzt, dass es stabil ist. Mhm. Aber spätestens im Schockraum, wenn wir dann da waren und 20 Leute auf dieses Kind einpreschen, spätestens dann wird das Kind unruhig. Oder wenn man dann doch einen Zugang legen möchte, weil man jetzt den HB kontrollieren muss oder das Laktat oder was auch immer, ne, kann ja von Vorteil sein, so einen Zugang zu haben bei einem Schockraumkind.
Durchaus.
Und da habe ich dann hat das Kind dann einen Zugang bekommen und es hat natürlich auch da geschrien und es war immer noch sehr aufgewühlt. Und jetzt hatte ich dann irgendwann mal vorgeschlagen, wollen wir das Kind ansedieren, um das Kind ein bisschen zu beruhigen, weil es scheint ja wirklich einen hohen Stresslevel gerade zu haben. Und da meinte die anwesende Kinderärztin, wieso ist doch normal, wenn so viele Leute da sind und es kann ruhig Angst haben? Oder es ist ja eine adäquate Reaktion, dass es das jetzt alles nicht gut findet, hat sie dann gesagt, ne? Da habe ich drüber mal nachgedacht. Also, und ich habe bis heute noch keine abschließende Meinung dazu gefunden oder gefällt, was jetzt das richtige Verfahren bei so einem Szenario wäre. Also ich finde, also Bewältigungsstrategien sind sicherlich wichtig, um eine Stresssituation zu durchleben, und man muss das auch vielleicht aktiv machen. Und wenn ich das mit einer Sedierung unterbreche, ist das vielleicht tatsächlich nicht richtig. Aber auf der anderen Seite hat auch ein gestresstes Kind viele Nebenwirkungen gegeben, was ich auch gerade gesagt habe, ne? Also das fand ich halt so spannend. Also ein Kind hat halt so eine ganz andere Sicht vielleicht auf die Dinge als ich als Anästhesist. Also ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass ich so befleckt bin durch, ne, das, was ich machen kann. Ich bin halt Anästhesist, ich anästhesiere, und deshalb mache ich das. Also da fühlte ich mich ein bisschen so hin und her gerissen.
Ich kann dazu nur sagen, right to avoid pain, fear and stress. Und so ein Kind verfügt nicht über die kognitiven Coping-Strategien, mit einer Schockraumsituation umzugehen. Und so ein Kind wird das in der Regel nicht einordnen können. Und ich glaube, ist mit der Verarbeitung einer solchen Situation überfordert. Und da müssen wir als Anwälte für das Kind dafür sorgen, dass es die auch in dem Maße nicht verarbeiten muss. Das ist meine Einsicht.
Ja, gut. Also wie gesagt, ist ja so schwierig zu übertragen jetzt, wenn man das so erzählt, wie die Situation dann wirklich vor Ort war. Aber kann sich jeder mal ja selber seine Meinung dazu machen, wie viel Sedierung notwendig ist und wie viel nicht. Du bist eher der Sedierungsfreund, würde ich jetzt mal sagen. Und aus dem, was du gesagt hast, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, sehe ich auch so. Bin auch eher Abschirmungsfreund, aber ich bin immer offen auch für Gegenmeinungen, sag ich jetzt mal, oder hör mir das auch gerne an, was andere sagen. So, jetzt haben wir schön viel diskutiert und wir haben auch ganz viele Themen angeschnitten. Genauso wie ich es am Ende der Einleitung gesagt habe, es ist ein Querschnittsbereich Kinder im Nachtdienst. Es müssen so viele Aspekte berücksichtigt werden und man kann das unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten.
Wir haben schon so den Rahmen gesprengt. Ja, also ich glaube, wir sind dreimal so lang, wie wir eigentlich sein wollten.
Aber es ist genau, das ist genau der Punkt, ne? Und das alles geht einem immer durch den Kopf. Aber lass uns dann vielleicht jetzt doch an dieser Stelle nochmal den Fall aufnehmen, den ich hatte. Was für Strategien gibt es denn jetzt, um das Kind zu betreuen? Also die erste Frage wäre für mich gewesen, ist das Kind nüchtern, ja oder nein? Und dazu muss ich natürlich eine Anamnese machen. Das habe ich ja im Aufklärungsgespräch natürlich auch irgendwie erfasst. Ich habe gefragt, wann hast du zuletzt gegessen und wann war das Trauma? Und wichtig ist an dieser Stelle zu gucken, ja, wie lange war der Zeitpunkt von dem Trauma bis zur letzten Nahrungsaufnahme? Und vielleicht spielt auch eine Rolle, was gegessen wurde. War das die Schweinshaxe mit Sauerkraut oder war das nur ein Joghurt? Das spielt nämlich meiner Meinung nach schon eine Rolle.
Nicht nur deiner Meinung nach, da gibt es Evidenz zu, ne, dass das einen Unterschied macht.
Genau, also das muss man alles berücksichtigen. Denn ja, wie wir das auch schon gesagt haben, any trauma is trauma to the stomach. Und
was bedeutet das, auf was du gerade gesagt hast?
Das bedeutet, dass die Magenernährung gestört ist, zum Beispiel durch ein Trauma eben, durch dieses erhöhte Stresslevel, und dass die Magenpassage eben nicht so funktioniert, wie sie normalerweise kennt. Ne?
Und das wird aus meiner Erfahrung viel zu selten wirklich berücksichtigt. Ne? Da werden immer die vermeintlichen nüchternen Zeiten abgewartet. In der Zeit findet aber keine effektive Magenentleerung statt. Die Kinder kommen nicht nüchtern in den OP, werden als nüchtern deklariert. Und das ist der Grund, warum wir in den NICS-Studien, das ist ein möglicher Grund, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, warum wir in den beiden NICS-Studien registriert haben, dass eben Traumakinder wieder ein erhöhtes Aspirationsrisiko haben.
Sorry, kannst du es nochmal sagen? Ich hab's gerade wirklich nicht gut verstanden. Also vielleicht sag nochmal, was jetzt deine Message war.
Die Message war, dass die Kinder, wenn man die Nüchternzeiten abwartet, trotzdem nicht nüchtern werden und dann als Notfälle im OP aspirieren, weil sie aber als nüchtern verstanden werden.
Okay. Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass also gerade die Traumakinder, die sind immer nicht nüchtern, egal wie man es dreht und wendet, auch wenn sie die vermeintliche Nüchternzeit abgewartet wurde. Und selbst wenn sie abgewartet wurde, du aspirierst immer irgendwas aus dem Magen von Kindern, wenn sie ein Trauma haben. Also so, oder? Das ist doch so eine, das kann man regelmäßig beobachten.
Häufig, genau. Das ist die Erfahrung, auch die ich habe.
Gut, also dann trotzdem stellt sich ja die Frage, bei so einer kleinen Sache, in Anführungsstrichen, Ellenbogenluxation, Sedierung, ja oder nein? Wir können ja vielleicht so eine Pro- und Contra-Liste machen.
Okay, also zur Sedierung, da habe ich mich mal intensiv mit beschäftigt, weil ich da eigentlich ein großer Freund von bin, in gewissen Situationen, nicht in jeder. Und da gibt es eine riesengroße Studie aus Philadelphia. 139.000 prozedurale Sedierungen wurden da untersucht an Kindern. Michael Beach war der Studienautor. Und jetzt ist doch ganz interessant, was bei rausgekommen ist. Die als nüchtern gelten, das waren 76%, hatten eine Inzidenz von 0,97 per 10.000, also 0,0097%. Während die nicht nüchternen Patienten, das waren 23,5%, 0,79 Events per 10.000, also 0,0079, also eigentlich seltener aspiriert haben. Ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass diese Zahlen so unterschiedlich verteilt sind, würde ich zumindest großzügig unterstellen, dass die Inzidenz der Aspiration bei den nüchternen und den nicht nüchternen Kindern zumindest gleich war. Für mich ist es eigentlich auch ganz klar, wenn du ein Kind mit einem Medikament wie Propofol sedierst, das keinen emetischen Trigger hat und du auch nicht am Atemweg manipulierst, sei es mit einer Laryngosmaske oder mit einer Laryngoskopie, frage ich mich, was sollte der Grund sein, dass es erbricht, dass es regurgitiert? Ja, wir geben auch keine Opiate in der Situation. Also erklärt sich darüber die niedrige Inzidenz der Regurgitation und der pulmonalen Aspiration. Das gilt natürlich für prozedurale Sedierung. Wenn du jetzt einen chirurgischen Reiz setzt, dann muss der irgendwie aufgefangen werden. Wenn das jetzt systemisch passiert mit Opiaten, dann ist der Punkt erreicht, an dem ich sage, nope, diese Kinder sediere ich nicht. Ich mache das tatsächlich nur dann in der HNO zum Beispiel, wenn du oberflächliche Verletzungen hast, die man schön unterspritzen kann und man dann in Lokalanästhesie plus Sedierung diese Kleinverletzungen operieren kann. Aber auch nicht immer. Das mache ich nur dann, wenn die Kinder in so einer Nüchternheitsgrauzone sind. Ja, also wenn jetzt zwischen letzter Nahrungsaufnahme und Trauma so beispielsweise 3 Stunden lagen und das Kind vorher einen Milchreis gegessen hat, so wie du es gesagt hast. Ne? Also semi-solid, da würde man sagen, nach 4 Stunden ist der raus, also ist die Nüchternzeit fast erreicht. Und das sind so diese Kompromisse. Das findet sich in keiner Leitlinie. Und ich bin mir sicher, dass ich, wenn was passiert, da ich mich damit angreifbar mache. Aber es ist das Beste für das Kind. Die Literatur stützt auch dieses Vorgehen. Und tatsächlich habe ich da noch kein Problem mit gehabt, aber ich habe auch noch keine 10.000 Kinder sediert, um mindestens eins zu identifizieren. Ja, also
ja, genau.
Von daher ist das nicht repräsentativ.
Nee, aber ich glaube, so wie du es beschrieben hast und argumentierst, ist das vollkommen klar und ich würde da voll mit dir mitgehen. Aber jetzt für diesen konkreten Fall mit dem Kind, ich meine, würdest du da jetzt, es ist ja ein traumatischer Schmerzreiz, der gesetzt wird bei der Reposition, wenn es nur eine Repo ist, da könnte man ja auch das mit Ketadormico machen. Wie stehst du denn dazu dann?
Ja, nee, das mag ich gar nicht. Also erstens macht Ketamin Sialorö und wenn du dann ein Kind hast, das auf dem Rücken liegt, das so einen Speichelfluss hat, dann hast du natürlich da wiederum Trigger für Laryngospasmus oder zumindest für Husten, ne, wenn immer irgendwie was auf die Stimmritze tropft. Ich bin da auch ein gebranntes Kind aus der Erwachsenenanästhesie, einen ganz furchtbaren Fall mal erlebt, noch in der Zeit, bevor ich Facharzt war, und es ist glücklicherweise auch nicht mir passiert, wo ein geriatrischer Patient zu einer Hüftrepo mit Ketadormicum sediert wurde. Er hat übel aspiriert darunter und er war 1,5 Jahre lag der auf unserer Intensivstation mit allen Komplikationen, die man sich vorstellen kann. Das war mir eine Warnung. Mein sportlicher Ehrgeiz hat damit ein Ende. Ja? Wenn das Kind nüchtern ist, ist es vielleicht eine andere Situation, aber ein nicht nüchternes Kind, das einen chirurgischen Reiz erfahren wird, bekommt eine Allgemeinanästhesie bei mir und die geht in der Nichtnüchternheit in der Regel mit einer Intubation einher.
Ja, genau. Also so habe ich dann auch in diesem Fall nachgedacht, dass ich dahin, also gedanklich hingegangen bin zu diesem Fall und da, also oft ist es ja so, dass der Chirurg sagt, ah, ist ja nur mal schnell eine Repo machen, das kannst du ein bisschen ansedieren und dann ist es gut. Aber genau das ist diese Falle, glaube ich, in die man schnell tappen kann und da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Und ich werde das auch nie vergessen, das habe ich auch in Berlin gelernt übrigens von Pfleger Frank, hallo an der Stelle.
Oh, Frankie.
Der meinte, die Reposition, mach eine Kurznarkose, mach einen Tubus rein, du bist auf der sichersten Seite, das Kind ist dann entspannt und es nur so kann man auch was reponieren. Und gerade wenn du ein großes Kind hast, sage ich jetzt mal, was kräftig Muskeln hat, das kriegst du mit einer Sedierung einfach nicht locker genug, um das zu reponieren. Ne? Ja, ich glaube, damit habe ich bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Es hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert möglicherweise, aber diesen Fall, den du gerade beschrieben hast, vor genau sowas hat man ja Angst und am Ende ist es, glaube ich, sozusagen das einmal mehr Aufwand lohnt sich, ist gut investiert, weil am Ende es ist sicher gewesen, man ist zum Erfolg gekommen, ja Punkt und das Ding ist abgearbeitet.
Jetzt kommt wieder zum Tragen, was wir mal in einer der vorigen Folgen gesagt haben, die Kinder in der Situation brauchen das Wertvollste, was wir zu bieten haben und das ist Zeit und man sollte jetzt keine Sedierung machen, weil es schneller geht, sondern man sollte sich die Zeit nehmen, das so abzuarbeiten, wie es sich gehört. Und ja, ich bin ein Freund von Sedierung. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt hier in dieser Folge. Aber da ist eben die Auswahl der Kinder entscheidend.
Genau. Gut, das ist ja, finde ich, dass wir gut, dass wir so ein Statement hier dazu geben, ist unsere Meinung. Aber ich glaube, das ist gut nachvollziehbar, warum wir das so meinen.
Also für diesen Fall eine Intubationsnarkose.
Ja, würde ich auch so sehen, hätte ich auch so gemacht, wenn ich dort gewesen wäre, war ich aber nicht. Ich war im Kreißsaal gefangen.
Also hast du das Kind jetzt, habe ich das falsch verstanden, hast du es gar nicht behandelt?
Nein, ich habe es gar nicht behandelt.
Warum bringst du diesen Fall mit? Ich dachte, das ist ein Fall, den du aus eigener Erfahrung heraus, das heißt, das ist alles passiert, während du im Kreißsaal warst?
Ja, und dann am Ende, ja, ganz genau. Also ich weiß ja nicht, was passiert ist, aber ich befürchte, dass ja, also genau diese Gedanken hatte ich und ich hätte sehr wahrscheinlich es auch wahrscheinlich intubiert. Am Ende hieß es dann, irgendwann, ich bin Kreißsaal fertig und dann sagte ich, ja, ich kann jetzt runtergehen. Also nee, hat sich schon erledigt. Die haben das schon in der INA gemacht und ich bin mir sicher, dass die eine Sedierung gemacht haben und wahrscheinlich ist auch alles gut gegangen.
Weil
aber,
sie Glück gehabt haben.
Ja. Ganz genau, das ist genau der Punkt. Also jeder sieht das, hat das Bild vor Augen. Ein Chirurg, Propofol und dann Intensivstation. Also so ist doch, Entschuldigung, liebe Chirurgen, aber ich meine, das ist doch das, wovor wir Angst haben, oder?
Ja, also das wäre zumindest nicht das erste Mal, dass man eine Situation fabriziert, von der man dann hinterher erzählt, ach ja, damals, das war eine Verknüpfung unglücklicher Umstände. Wir hätten uns, also Armin und Gordon, hätten sich für eine Intubationsnarkose entschieden, hätten eine CRSI gemacht, eine kontrollierte Rapid Sequence Induction. Angenommen, das Kind wäre nicht nüchtern gewesen.
Richtig. Und ich glaube, damit sind wir jetzt, damit öffnen wir ein neues Fass, Thema Nüchternheit und RSI bei Kindern, oder?
Wir haben ja eine Handlungsempfehlung vom Arbeitskreis, schon seit 2007. Ich würde einfach sagen, die können wir mal durchspielen, jetzt anhand dieses Falls, den wir beide nicht kennen.
Genau.
Aber ich habe ja gerade diese Neil Peirce-Studie genannt aus Philadelphia und gemeinsam mit den NIC-Studien, die wir durchgeführt haben, sind einige Kofaktoren für Regurgitation und Aspiration identifiziert worden. Interessanterweise, die Magenfüllung an sich ist kein unabhängiger Risikofaktor. Interessanterweise.
Ja, super spannend. Also das ist ja genau das eigentlich völlig paradox, weil das ist genau das, was wir mal sagen, Nüchternheit und abwarten und bla bla bla, aber eben das ist nicht entscheidend.
Genau.
Und ich möchte auch mal an der Stelle, ja, kannst vergessen. Und ich möchte auch Christiane Beck auch zitieren. Ich habe irgendwo einen Vortrag von ihr gesehen online und da hat sie gesagt, jedes Kind kann aspirieren, man muss die Narkose nur schlecht genug machen.
Richtig, genau, das habe ich auch gesehen. Das war auch auf der WAKA-Tagung, hat sie es, glaube ich, gesagt, als sie die Link-Studien vorgestellt hat. Hm? Genau. Ja, also was haben wir identifiziert als Kofaktoren? Das sind Unfälle aller Art, Polytrauma, sowas, ne? Also alles, was mit einer, klar, mit einem Schmerzreiz einhergeht, Stopp der Magenentleerung und Vorbehandlung mit Opiaten. Also unterstützt natürlich noch die Motilitätsstörung und führt zu einer gewissen Inzidenz von Übelkeit und Erbrechen.
Ja.
Und die Polytraumata, das sind die, die das aspirieren, wofür wir Angst haben, nicht feste Nahrung. Das ist etwas, was den Atemweg verlegt und die Kinder eine Hypoxie bekommen. So diese paar Milliliter Magensaft, vielleicht auch noch ein bisschen Apfelsaft, der da noch mit rumschwimmt, die sind undramatisch tatsächlich. Also da können wir gleich nochmal einen Blick auf eine andere Studie werfen, auf die APECO-Studie. Die zeigt uns, dass diese Aspirationen in der Regel subklinisch verlaufen und vor der müssen wir keine Angst haben. Da nehmen wir die Kinder häufig in Sippenhaft, weil bei den Erwachsenen sieht es da anders aus.
Weitere Kofaktoren sind die Stormy Mask Induction, wie du sie schon gesagt hast. Und oder auch eine zu flache Narkose, wenn die Kinder pressen oder an der Larynxmaske husten.
Genau, das gleiche gilt für die Intubation in zu flacher Narkose, also Manipulation im Atemweg. Kann sich vorstellen, dass so eine direkte Laryngoskopie doch einen Würgereiz auslöst. Und da trifft jetzt wieder der Satz von Christiane zu, schlechte Narkose.
Ja.
Also wenn wir eben nicht warten, bis die Narkose tief genug ist, das hattest du auch in einer der Folgen gesagt, wir warten und dann warten wir nochmal und dann warten wir nochmal. Erst dann ist die Narkose tief genug. Martin Jo hat bewiesen, Time to Peak von Propofol sind 3,5 Minuten.
Unabhängig
von der
lang.
Bolusgröße.
Und das ist genau das.
Die müssen wir warten.
Ja. Ja, weitere Risikofaktoren sind so die Erkrankungen an sich. Also du hast ja schon das Polytrauma genannt, aber eben auch so Ileus, ganz klar, Peritonitis, massiver Aszitis, also alles das, was irgendwie so auf der Hand liegt, was wir auch irgendwie so erwarten würden.
Richtig, klar, genau. Und natürlich aktive Blutung im HNO-Bereich, ne, TE-Nachblutung oder aus dem oberen Gastrointestinaltrakt haben wir seltener bei Kindern, aber die HNO-Nachblutung, also die TE-Nachblutung ist ganz klassisch, wo natürlich der Magen voll mit altem, geronnenem Blut ist. Ne? Und das ist auch schon wieder solid. Also so ein hochgewirkter Koagel, der den Atemweg verlegt, ist hochdramatisch.
Mhm. Gut, jetzt haben wir die Kofaktoren identifiziert, die uns voraussagen, ob ein Kind eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aspiriert oder eben nicht. Und jetzt müssen wir eine RSI machen. Und jetzt gibt es ja, wie bei den Erwachsenen auch, Vorgehensmaßnahmen, die wir jetzt diskutieren können. Magensonde zum Beispiel. Wie stehst du dazu, Gordon?
muss man, glaube ich, von Situation zu Situation entscheiden. In der Nutzen-Risiko-Abwägung habe ich mich bisher noch nie dafür entschieden, tatsächlich.
Ja, ich auch nicht. Also ich finde auch, das ist ein super Stressreiz, das zu legen bei Kindern. Spätestens dann sind die Kinder nicht mehr bei uns und haben keinen Bock mehr. Ich glaube, ich würde es nur bei einem wirklich gesicherten Ilios, wo ich eine Bildgebung habe, wo ich es auch mit Ultraschall vielleicht verifiziert habe, machen. Das wäre das Einzige, wo ich dann sagen würde, okay, hier muss ich das wirklich machen und da wird das Kind nicht kooperativ sein, das weiß ich. Aber das ist dann so eine Abwägung, die einzige Situation, in der ich machen würde, hatte ich aber noch nie, muss ich ehrlich sagen.
Genau, hatte ich auch noch nie. Mhm. Also war ich bisher noch nicht genötigt, das zu tun.
So steht es ja auch in der Handlungsempfehlung übrigens, dass, dass man das genauso abwägen sollte auch. Ne?
Lagerung?
Ja, man sollte das Kind so lagern, dass man die besten Intubationsbedingungen hat.
Richtig, genau. Man muss sich im Klaren sein, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass weder eine Trendelenburg- oder Antitrendelenburg-Lagerung irgendeinen Vorteil hinsichtlich der Regurgitation der Aspiration bringt. Was aber evident ist, ist, dass man die Intubationsbedingungen verändert. Man sollte ja eigentlich immer so intubieren, wie man es immer tut, damit man es atraumatisch und zügig macht. Und wenn man sich aber in der Situation die Lagerung so verändert, dass man neue Bedingungen hat, finde ich das unklug. Ja. Zumal der wissenschaftliche Vorteil fehlt. Und Krikoiddruck müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Also der ist ja sowas von 80er. Der ist out.
Nicht alles in 80er mal schlecht. Ne? Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, am besten ist immer das Verfahren, was man am besten kann. Und dazu gehört auch eine entspannte Lagerungsbedingung. Dann, nächster Punkt, Single Breath Induction, haben wir schon gerade gesagt, ist out, ne? Machen wir gar nicht. Es klingt sehr verführerisch.
Absolut.
Und man kann auch sagen, es funktioniert einfach nicht. Also es geht nicht mit einem Atemzug. Punkt.
Also, vielleicht mit Lachgas, aus der Lachgaszeit.
Da haben wir nicht. Habt ihr das? Nee, ne? Aber auch nicht.
Nein, schon langsam, also nee.
Okay, Induktionsmedikamente.
Wir sind ja Opiatfreunde in der Einleitung, weil wir ja sagen, Laryngoskopie tut weh, also braucht man auch was gegen Schmerzen, aber das wird in der Handlungsempfehlung nicht erwähnt. Das Opiat findet dort keine Erwähnung. Fand ich interessant.
Ist auch ein Thema, was man kontrovers diskutieren kann. Also ich kann dir sagen, man sollte auf jeden Fall keine Übelkeit induzieren durch Opiate. Ich gebe tatsächlich gerne ein bisschen Opiate dazu, aber in einer Dosierung, die sehr gering ist. Also weil ich schon an diesen Schmerz glaube, den Intubationsschmerz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass diese Kombination aus zum Beispiel Propofol und Opiaten den Propofolbedarf senkt. Also das Kind ist dann doch irgendwie weniger gestresst und macht eine bessere Hämodynamik und eine bessere Stabilität. Also ich würde da schon das gerne benutzen, tatsächlich.
Mache ich auch. Aber ich gebe es nach der Einleitung. Also ich gebe es nach der Induktion der Hypnose, dann gebe ich es Opiat. Mhm. Und da ich 3 Minuten warten muss, bis das Propofol seinen Peak erreicht hat, habe ich dann auch die Wirkung des Opiats in der Zwischenzeit. Und gleichzeitig eben keine emetische Wirkung, weil das Kind ja schon die Tiefhypnose hat.
Es verpennt seine emetische Wirkung. Aber du gibst das, du wartest aber auch nicht ab, bis du das Muskelrelaxanz gegeben hast.
Nein.
Nee, genau, ich auch nicht.
Deshalb heißt es ja RSI. Es ist ja eine Rapid Sequence Induction und das bezieht sich auf die Gabe der Medikamente, nicht auf die schnelle Intubation, sondern einfach nur auf die zügige Hintereinandergabe der einzelnen Medikamente. Und ich glaube, da spielt dann die Reihenfolge eine untergeordnete Rolle, weil ja quasi alles, kannst du auch in einer Perfusospritze aufziehen und alles geben auf einmal.
Ja, die Puma-Narkose. Ja. Da bin mal gespannt. Wer das kennt, kriegt von mir eine Tasse geschenkt.
Okay, schreibt Armin, was ist die Puma-Narkose? Schreibt ihm auf info@kinder.se/talk.
Ja, genau. Okay, mal gespannt, ob was kommt. Also Opiate, kontrovers, aber ja, man kann sie geben und ich würde sie geben. So, Punkt. Meine Meinung, meine persönliche Meinung. Dann Relaxanz. Jetzt, Gordon, ich überlasse dir das Wort. Mach wieder ein schönes Plädoyer. Succinylcholin, ja oder nein?
Also Martin Jör beschreibt es als Reservemedikament für spezielle Indikationen, TE-Nachblutung oder Laryngospasmus zum Beispiel, nennt er in seinem Artikel. Tatsächlich verstehe ich den Laryngospasmus nicht wirklich. Ich würde einen Laryngospasmus niemals mit Succi behandeln. Ich würde einen Propofol-Bolus geben, ich würde vielleicht, je nachdem an welchem Punkt der Operation wir stehen, auch mit Rocuronium nachrelaxieren, wir hatten ja schon gesagt, durch das hohe Zeitvolumen, schnelle Anfluten, Rocuronium und das Succinylcholin nehmen sich da nicht viel, aber ich erreiche das Gleiche ja auch über eine Narkosevertiefung. Das ist auch nicht verboten, das so zu machen.
Nee, glaube ich, braucht man auch nicht. Wie du schon sagst, man kommt mit anderen Medikamenten zurecht. Aber also das dritte Mal erwähnst du jetzt, warum du Succinylcholin, warum man das nicht verwendet. Aber jetzt müssen wir noch den Hauptgrund eigentlich nennen, warum wir das nicht verwenden sollten. Das können wir jetzt mal an der Stelle mal machen, finde ich.
Succinylcholin wird in der Erwachsenenmedizin ja verwendet, weil wir dort eine Rückwärtsstrategie verwenden. Wir haben eine Cannot-Ventilate, Cannot-Intubate-Situation. Wir lassen den Patienten aufwachen, da ist es gut, wenn nach 3 Minuten das Relaxant nicht mehr wirkt. Bei Kindern ist dieser Vorteil nicht vorhanden, denn erstens müssen wir aufgrund eben des höheren Verteilungsvolumens bei Neugeborenen und Säuglingen die Dosis vom Succinylcholin verdreifachen, 3 Milligramm. Ja, kleine Kinder brauchen auch 2 Milligramm pro Kilogramm und damit erhöht sich die Zeitdauer bis zur Rückkehr der Spontanatmung auf bis zu 7 Minuten. Wenn man jetzt daneben die Hypoxietoleranz des kleinen Kindes betrachtet, wird uns auffallen, dass wir die 7 Minuten nicht erreichen werden. Das heißt, wenn das Succi aufhört zu wirken, ist das Kind bereits tot. Deshalb machen wir das nicht. Wir verfolgen in der Kinderanästhesie eine Vorwärtsstrategie. Das heißt also, da wird die Relaxierung sogar empfohlen, can't ventilate, paralyze. Wir hatten ja schon mal in der Atemwegsfolge diesen Algorithmus durchgespielt, wie wir mit einer schwierigen Oxygenierung umgehen. Der Vorteil des Succinylcholin, den wir aus der Erwachsenenmedizin kennen, den haben wir nicht. Und dazu kommt, dass die meisten Muskelerkrankungen häufig erst viel später diagnostiziert werden, im Kleinkind, Schulalter. Und wenn man jetzt ein Kind, das eine Duchenne-Dystrophie hat, Succinylcholin gibt, dann stirbt das kurze Zeit später an seiner Rhabdomyolyse. Es sind einfach Blackboxen, diese Kinder. Die Sicherheit, die wir bei den Erwachsenen haben, haben wir nicht in der Kinderanästhesie. Und deswegen ist das eine ganz, ganz heiße Kiste.
Nee, ganz genau. Schönes Plädoyer, Gordon. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema wirklich abgeschlossen, hoffentlich. Und wer jetzt unsere Folgen gehört hat, der weiß, dass Succinylcholin bei Kindern nicht notwendig ist. Aber zum Thema Muskelrelaxanz kann man noch vielleicht 2 Sachen sagen. Also wenn man sich entscheidet, Muskelrelaxanz zu geben, und wir entscheiden uns dafür bei einer RSI, dann muss man auch keine Angst vor einer Muskelrigidität von Opiaten haben. Das kann man an dieser Stelle auch nochmal vielleicht sagen. Denn die Anschlagszeit vom Jarocoronium, was wir dann benutzen würden zum Beispiel, ist so schnell, dass die Thoraxrigidität wahrscheinlich gar nicht zum Tragen kommt. 2. Punkt, welches Muskelrelaxanz nehmen wir eigentlich? Eigentlich ist es völlig egal, welches wir nehmen. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zum Thema Zwischenbeatmung.
Und genau, der große Unterschied.
Richtig. Oder? Und wir beatmen Kinder zwischen, also klingt irgendwie komisch. Also wir machen eine Zwischenbeatmung bei Kindern und da wir das eh machen, ist es auch egal, wie lange die Anschlagszeit vom Muskelrelaxanz eigentlich ist. Also wir können eigentlich jedes Muskelrelaxanz meiner Meinung nach nehmen und wir suchen am besten das aus, was wir am meisten geeignet halten. Das Klassische ist natürlich das Rocuronium mit der schnellsten Anschlagszeit, gar keine Frage.
So, und das beweist auch wieder die Sicherheit der Sedierung beim nicht nüchternen Kind und unterstreicht, dass eben die Magenfüllung kein alleinstehender Risikofaktor ist für Aspiration, denn sonst würden wir schon sagen, wir möchten gerne zügig den Atemweg mit dem Tubus sichern. Aber da der Arbeitskreis sich ganz klar positioniert und sagt, das Relaxanz ist egal, also wir können Rocuronium nehmen und haben nach 1 Minute eine Relaxierung oder wir können aber auch Cisatracurium nehmen und haben nach 3 Minuten eine Relaxierung, vielleicht ein bisschen schneller, zeigt, dass diese 2 Minuten dazwischen nicht kritisch zu sein scheinen, wenn wir eine druckkontrollierte Beatmung machen, die garantiert, dass die Luft nicht in den Magen gepumpt wird, ja, mit einer PCV von 12 Zentimeter Wassersäule, erreichen wir das. Und wir manipulieren in dieser Zeit nicht am Atemweg, keine Larynxmaske, keine Laryngoskopie. Und wir geben dem Kind Zeit, wir geben den Medikamenten Zeit zu wirken und eine tiefe Narkose zu verursachen. Und damit haben wir dann nach 3 Minuten oder nach 3,5 Minuten super Intubationsbedingungen und können das Kind in tiefer Narkose intubieren, ohne eine Regurgitation zu forcieren. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Deshalb brauchten wir bei Nix 12.000 Studienteilnehmer, ja, weil es so selten ist, dass wir einfach unglaublich viele Fälle brauchen, um statistisch signifikant genug Fälle identifizieren können.
Ja, richtig. Beatmet das Kind dazwischen. Aber genau, vielleicht gehen wir noch was Praktisches damit. Natürlich sollte man darauf achten, dass die Spitzendrücke nicht zu hoch sind. Ne? Das kann man schon vielleicht an der Stelle sagen. Und um Spitzendrücke zu vermeiden, gibt es einen Trick. Ich weiß nicht, das machst du sicherlich ähnlich. Das auf druckkontrollierte Beatmung stellt das Kind. Also ich stelle mir immer vor der Narkoseanleitung das Gerät schon mal so ein, dass ich so 12:5 mache zum Beispiel. Also 12 Spitzendruck, 5er Piep, eine Frequenz, die zum Kind passt. Und dann fange ich damit erstmal an und gucke, ob das so funktioniert. Wenn das Kind einschläft und in Apnoe gerät, dann lasse ich das Gerät zwischenatmen. Denn ich habe, wenn du das in die Hand nimmst, dann musst du das Abhebeventil erstmal auch richtig einstellen. Also auch da titrierst du dich von unten nach oben und nicht andersrum. Und
das hat aber auch eine Trägheit. Also wenn der Flow zu hoch ist,
ja, genau,
und du auf den Beutel drückst, ja, dann kannst du auf dem APE-Ventil 10 stehen haben und du hast trotzdem einen Druck von 25, der dir in der Kurve angezeigt wird.
Ganz genau. Richtig, genau so ist das. Und es gibt ja Situationen, wo man halt tatsächlich einen höheren Druck braucht. Ich würde trotzdem immer von unten nach oben anfangen. Also ich sehe das schon manchmal so, dass es immer trotzdem das APE-Ventil auf 30 steht bei einer RSI. Das geht einfach nicht. Das würde ich nie so machen. Also das wäre auch so ist eine Feinheit, aber genau das ist das, worauf man als Klammer auf Kinder, Klammer zu, Anästhesist achten sollte.
Genau. Ein mit Luft gefüllter Magen, der sich entleert, nimmt auch den Magensaft und im schlimmsten Fall Solids mit hoch.
Ja, aber da fällt mir noch ein, wir haben auch gar nicht über die Präoxygenierung gesprochen. Das ist natürlich auch eine Sache, die gut ist und wichtig ist. Nicht immer einfach, aber finde ich. Also auch da gibt es vielleicht einen kleinen Trick. Diesen Begriff habe ich mir von Philipp Jung abgehört. Und zwar, er harmonisiert die Kinder. So fand ich das ganz spannend. Also wenn du tatsächlich diese Situation hast, dass du ein Kind hast mit einem Zugang, den hast du ja irgendwann zwangsläufig von der RSI, dann gibt da ein bisschen Propofol, dass die Kinder ein bisschen müde werden. Genau. Und dann setzt er die Maske drauf, um eine gute Präoxygenierung machen zu können. Wenn das Kind noch zappelt und sich wehrt, dann wird doch das mit der Präoxygenierung nicht klappen.
Ja, es ist ein schöner Begriff, Harmonisierung des Kindes. In der Situation kannst du auch den ersten Blutdruck messen zum Beispiel, ne?
Ja, ganz genau. Und das würde ich auch machen. Würde ich auch gerne mal vergessen. Den Stellenwert haben wir auch schon mal davon erwähnt. Schön. Jetzt spätestens müsste das Kind gut zu intubieren sein und wird doch intubiert.
Legst du deine Magensonde?
Danach ja. Und nimmst du ein Videolaryngoskop? Immer?
Das ist jetzt eine fiese Frage, ne? Weil eigentlich, also zu Covid-Zeiten müsste man ja eigentlich alle Kinder mit Videolaryngoskop intubieren. Mache ich natürlich auch immer. Also man müsste eigentlich alle Kinder mit Videolaryngoskop. Ich finde diese Frage doof, weil ich ja, muss jetzt sagen, dass ich es eigentlich falsch mache, ja, dass ich es eigentlich nicht richtig mache. Denn ja, wir müssten mit dem Videolaryngoskop intubieren, weil wir dann für den unerkannten oder unerwarteten schwierigen Atemweg das richtige Werkzeug gleich schon im Kind haben. Ja?
Right to be protected from economic exploitation.
Das kommt auch noch dazu, genau. Also ich meine, wir haben es ja rumstehen. Ich muss es ja nicht erst mieten, das Videolaryngoskop.
Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich dich in so eine blöde Situation gebracht habe, Gordon. Aber ich glaube, was dir durch den Kopf geht, ist, ja, es kann sein, dass es einen schwierigen Atemweg hat. Aber und du möchtest das nicht riskieren, dass es unnötig schwierig wird. Aber du machst es wahrscheinlich oft konventionell, weil du auch deinen Skills irgendwie vertraust. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Also,
weil ich sie auch erhalten möchte. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, das kommt. Okay, genau. Aber wenn du nur den geringsten Verdacht hast, dass es ein schwieriger Atemweg sein könnte oder du ein wirklich kleines Kind hast, dann würdest du eher sehr großzügig zum Videolaryngoskop greifen. Aber wenn du sagst, boah, ein fünfjähriges Kind, keine Stigmata für einen schwierigen Atemweg, dann würdest du, und das ist, glaube ich, auch völlig berechtigt, ein ganz normales Laryngoskop nehmen. Oder so kann man das doch sagen.
Ja.
Okay, aber
Vielleicht nehme ich das zum Anlass, nochmal über meine Handlungsweise nachzudenken und vielleicht die ein bisschen zu modifizieren für die Zukunft.
Ich finde, es steht ja oft im Raum, ob man grundsätzlich zur RSI auch bei Erwachsenen ein Videolaryngoskop nehmen sollte, pauschal, ja oder nein. Es steht in keiner Handlungsempfehlung, so glaube ich, explizit drin, dass man es machen sollte. Aber es liegt ja irgendwie nahe, dass es sinnvoll sein könnte irgendwie, ne? Vielleicht wird sich das auch irgendwann mal für das Einzug finden da in eine neue Leitlinie.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass das eine ganz klare Empfehlung bekommen wird.
An dieser Stelle möchte ich auch noch was loswerden. RSI ist ja auch so ein Begriff, den jeder kennt, und es gibt die klassische RSI und die modifizierte RSI und die Kinder-RSI. Ich finde diesen Begriff blöd. Oder ich finde diese Unterscheidungen total blöd. Am Ende geht es doch darum, dass wir ein Kind und auch einen Erwachsenen ohne Aspiration einleiten und intubieren den Atemweg sichern, wenn es nicht nüchtern ist. Und ich glaube, es gibt viele Kochrezepte für eine RSI, eine modifizierte RSI, und es gibt viele Pros und Kontras für das ein oder andere Verfahren. Am Ende ist doch wichtig, dass wir das Kind sicher und ohne Aspirationen eingeleitet haben.
Ich störe mich an diesem Begriff schon immer, weil das Wort Rapid drin steckt. Und das, was wir in der Situation nicht gebrauchen können, ist Eile. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir müssen dem Kind Zeit geben, den Medikamenten Zeit geben, ganz behutsam vorgehen, eine behutsame Zwischenbeatmung machen, eine gute Relaxierung abwarten. Und da hat der Begriff Rapid überhaupt gar keinen Raum.
Nee, genau. Und du hast auch auf dem Zeller Symposium 2019 was Schönes gesagt. Hast du eine Wortmeldung gemacht? Da ging es auch, glaube ich, um Atemwegssicherung und auch, glaube ich, um RSI eben. Und da hast du was Schönes gesagt. Erinnerst du dich noch?
Ich erinnere mich ganz dunkel, da ging es um die Begrifflichkeit. Ich habe, glaube ich, sowas Ähnliches gesagt, dass ich mich daran störe und dass es vor allen Dingen eben auch junge Kollegen oder nicht Erfahrene so ein bisschen in die falsche Richtung führen könnte, weil die meinen, sie müssten irgendwas schnell machen. Und dass ich fände, man müsse da eine neue Begrifflichkeit für entwickeln.
Ja, ich glaube, du hast druckkontrollierte Einleitung oder so.
Genau, richtig, genau.
Benutzt.
Genau, diese druckkontrollierte Einleitung, genau. Um klar zu machen, wir machen eine druckkontrollierte Beatmung und wir müssen den Druck aus dieser Situation rausnehmen. Wir müssen ihn kontrollieren, also diese so gewisse Doppeldeutigkeit. Ja. Ich habe mich damit noch nicht durchsetzen können.
Nee.
Ja, vielleicht schaffen wir das ja noch irgendwann.
Ja, schön, Druck rausnehmen, das ist gut. Schöne Doppeldeutigkeit. Das ist mir jetzt auch erst gerade aufgefallen. Aber genau das ist der Punkt. Also es geht hier nicht um Schnelligkeit und es geht hier auch nicht darum, das eine Verfahren zu benutzen. Einfach nur, es muss sicher sein und ohne Aspiration stattfinden.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt einmal über die Apricot-Studie zu sprechen. Wir haben ja schon viel darüber geredet, wie furchtbar Aspiration ist und was für eine große Angst wir davon haben müssen. Wir nehmen die Kinder in Sippenhaft, weil wir das von den Erwachsenen anders kennen. Und ich will jetzt mal erklären, was ich damit meine. Also die Apricot-Studie. Über 30.000 Anästhesien in über 260 Zentren europaweit in einem Zeitraum von jeweils 2 Wochen eingeschlossen. Und es handelte sich dabei sowohl um nüchterne Elektivpatienten als auch um nicht nüchterne Notfallpatienten. Armin, kennst du die Studie im Detail oder kann ich dir mal eine Schätzfrage stellen?
Stell mal eine Schätzfrage. Auf die erste Frage möchte ich nicht antworten.
Okay, also bei über 30.000 Kindern wurden über 31.000 Anästhesien durchgeführt. Wie viele Kinder davon haben aspiriert?
Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber es waren glaube ich 19 oder irgendwas im niedrigen zweiziffrigen Bereich, meine ich, oder?
Genau, es waren, wieso weiß ich das gerade nicht mehr? Das ist vorausschneiden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Es war verdammt wenig.
Es waren 27.
Ja, irgendwie so.
Es waren 27. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Macht nichts.
Ich meine, es waren 27.
Das macht dich sympathisch.
Okay, also voll Panik. Also es waren unter 30. Es müssen unter 30 gewesen sein, weil es war unter 0,1%, ja?
Ja, ja.
Okay, also sagen wir jetzt mal von diesen 29. Was glaubst du, wie viele mussten hinterher auf Intensivstation? 0. Wie viele mussten davon im OP prolongiert ausgeleitet werden? 4. Wie viele brauchten hinterher Sauerstoff im Aufwachraum oder haben gezepapt? Einer. Wie viele haben eine postoperative Antibiose gebraucht?
Ich weiß es nicht, weil 0?
2. Das ist tatsächlich. Schade. Dabei ist jetzt die Frage, das geben die Zahlen nicht her, ob das jetzt sozusagen so ein Schuss aus der Hüfte ist, von wegen, oh, Kind hat aspiriert, wir brauchen Antibiose, oder ob das wirklich klinische Infektzeichen gehabt hat, ne? Und es eine kalkulierte Antibiose aufgrund der Klinik des Kindes war. Das weiß ich nicht. Wie viele Kinder hatten einen verlängerten Krankenhausaufenthalt? Das weißt du
0?
Jetzt. Ja, genau. Also wir sehen die Aspiration von Magensaft, Mageninhalt, wenn er flüssig ist, scheint in den meisten Fällen subklinisch zu verlaufen und ist für das Kind nicht tödlich. Es ist in den letzten 25 Jahren kein Fall beschrieben worden, der tödlich geendet hat. Und ich rede jetzt aber nur von den Flüssigkeiten. Wenn Solids dabei sind, die den Atemweg verlegen, ist das Alarmstufe rot. Das möchte ich hier nochmal an der Stelle sagen.
Alarmstufe rot, genau, das muss man auch schön differenzieren und das hat natürlich andere Konsequenzen dann, wenn das mit Solids passiert ist.
Ja, also das sollte man vielleicht nochmal hervorheben. Wir haben jetzt hier über Sedierung gesprochen und über Grauzonen und sowas, ja. Jemand, der nicht erfahren ist in der Kinderanästhesie und trotzdem ein nicht nüchternes Kind anästhesieren muss, sollte dieses Kind intubieren und zwar so, wie es die Handlungsempfehlung empfiehlt. Dieses Grauzonen abschätzen, dieses was war die letzte Mahlzeit? Wann war das Trauma? Gibt es eventuell andere Wege, wie man dieses Kind gut behandeln kann? Dazu gehört eine Erfahrung dazu. Und jeder, der die nicht hat, sollte die Finger davon lassen. Das möchte ich hier wirklich nochmal betonen.
Gut, ich denke mir, dann können wir wieder jetzt uns gedanklich wieder zurückversetzen zu dem Kind, von dem wir gesprochen haben. Das ist gestürzt, hat eine Ellenbogenluxation und ist jetzt intubiert meinetwegen. Es ist im OP-Saal. Was müssen wir beim Kind im Nachtdienst weiter berücksichtigen. Gordon.
Ein Thema ist noch die Schmerztherapie. Will ich jetzt auch nur am Rande umreißen, weil das ist ein Feld, da können wir 2 Podcast-Folgen drauf machen. Aber ich möchte daran erinnern, wir reden gerade über Nachtdienst und die Kinder müssen irgendwie durch die Nacht kommen. Das ist jetzt die Frage. Dieses Kind, wenn es nur eine Repo ist, wird vielleicht mäßig Schmerzen haben. Ja, die chirurgische Intervention ist ja die beste Schmerztherapie in der Situation, genauso wie die Osteosynthese bei einer Unterarmfraktur. Aber wenn es jetzt ein anderer Schmerz ist, wie zum Beispiel ein peritonistischer Schmerz, ein Carpendoperitoneum nach laparoskopischer Appendektomie. Diese Kinder haben halt auch postoperativ ein höheres Schmerzlevel. Und da kann man dann schon in der Narkose die Weichen so stellen, dass eben nicht alle 45 Minuten der pädiatrische Nachtdienst angefunkt wird, der vielleicht auch gar nicht sofort zur Verfügung steht und das Kind dann 2 Stunden in der Nacht Schmerzen hat. Das gilt es zu vermeiden.
Im Zweifelsfall bist du für den Aufwachraum zuständig und musst dich um das Kind kümmern und dann hast du auch selber eine unruhige Nacht, weil die ständig anrufen und verunsichert sind im Aufwachraum, was sie jetzt gegeben sollen und wie viel. Also du tust dir gut dabei, wenn du eine gute Schmerztherapie machst.
Ja. Ja. So, und was ist eine gute Schmerztherapie? Ich bin ein totaler Freund, ich weiß, das bist du auch, von Regionalanästhesie, ne? Wann immer es nur möglich ist.
Ja, absolut. Man
Wundrandinfiltration, überall, wo geschnitten wurde, kann man auch hinterher die Wunde infiltrieren. Bei Fingerfrakturen kann man Oberst spritzen, dann ist da bis zum nächsten Morgen Ruhe. Beispiel Appendizitis, ja. Da kann man bilateralen Tabblock stechen. Das reduziert erstmal das Analgesiebedürfnis intraoperativ. Und postoperativ brauchen die Kinder auch weniger. Also es ist halbiert die Opiatanforderung laut aktueller Studienlage, soweit ich weiß, in den ersten 24 Stunden um die Hälfte.
Ja, ich gehe da voll mit. Also Regionalanästhesie ist ein guter Punkt. Man muss natürlich vorher auch aufklären, dass man das machen möchte, dass Nervenschäden entstehen können und so weiter und so fort. Diesen Text, den man da mal abspult bei der Aufklärung. Aber ich glaube, es ist gerechtfertigt. Gut und wichtig fürs Kind.
Genau, da bin ich deiner Meinung.
Okay, dann Pompfprophylaxe ist noch so ein Stichwort. Ja, auch Kinder sollten natürlich eine Pompfprophylaxe bekommen. Ja, wie wir schon gesagt haben, wir sollten den postoperativen Diskomfort vermeiden. No pain, no vomiting, no delir. Und entsprechend sollten wir dann unsere Narkose so machen. Aber genau, Pompfprophylaxe großzügig anwenden.
Was man zur Pompfprophylaxe vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Dexamethasongabe 0,15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht auch eine weitere Indikation hat, nämlich die Koanalgesie. Ja, es verstärkt sozusagen die Wirkung unserer Lokalanästhetika und damit können wir auch in der Altersklasse, die jetzt noch nicht für ein Risiko des postoperativen Vomitings bekannt ist, also die unter 3-Jährigen, trotzdem damit versorgen unter dem Aspekt der Koanalgesie. Man muss natürlich die Kontraindikationen berücksichtigen. Ja.
Also genau, es ist koanalgetisch per se. Es macht eine Wirkverlängerung der Regionalanästhetika und zufällig ist es noch antiemetisch. Ja. Sag mal kurz die Kontraindikation, vielleicht an der Stelle ist ja doch noch wichtig. Also wann würdest du es nicht geben?
Erkrankungsbilder wie Diabetes mellitus, die bei den Kindern nicht so häufig in der Altersklasse vorkommen, sind da vielleicht jetzt eher so nachrangig. Ich denke an Leukämiekinder, die eine Tumorlyse dadurch erfahren können.
Ja, ich würde auch so allgemein Tumorkinder sagen und immungeschwächte Kinder. Da würde ich auch vorsichtig mit sein oder zurückhaltend. Auf Alternativen zurückgreifen.
Ja.
Super. Gordon, ich glaube, wir haben das Kind gut durch die Nacht gebracht. Virtuell.
Ich denke schon.
Jetzt haben wir wieder mal eine Stunde lang über verschiedene Themen gesprochen. Wie gesagt, es ist ein Querschnittsthema, Kinder im Nachtdienst. Und ich möchte mal versuchen, kurz zusammenzufassen, was wir besprochen haben oder was man aus dieser Sendung mitnehmen kann, was denn die Tipps sind für Kinder im Nachtdienst.
Genau, die
Take-Home-Messages, ja. Ja, genau. Als erstes haben wir betont, dass es wichtig ist, eine Beziehung zu den Eltern und zu den Kindern aufzubauen. Das hat fast schon gar nichts mit Medizin zu tun, sondern was einfach mit Menschlichkeit zu tun. Aber wir haben die Vorteile dessen erzählt und warum wir das so wichtig halten.
Ja, fällt mir übrigens sehr viel leichter, dass ich mich selber Vater bin. Vorher war das für mich sehr abstrakt und ich fühlte mich häufig so ein bisschen unbeholfen mit den Kindern und jetzt habe ich ein besseres Gefühl dafür, weiß, wie man halt mit welcher Altersklasse connecten kann.
Ja, weil du die Sorgen auch eines Vaters eben kennst, ja, ne? Ja.
Also kann ich nur empfehlen an alle Hörer, zeugt Kinder, kriegen. Werdet Eltern, das macht es einfacher.
Okay, aber man muss natürlich sagen, auch AnästhesistInnen ohne Kinder können tolle Kinderanästhesisten sein.
Ja, richtig.
Dann haben wir ein Kapitel gehabt, das heißt so, sage ich jetzt mal, einschleusen. Wir haben nochmal gesagt, was passiert, wenn das Kind trotz unserer Maßnahmen, der Prämedikation und der Kontaktaufnahme immer noch unruhig ist. Und da haben wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man diese Situation noch kontrollieren kann oder retten kann.
Dann haben wir über Kinderrechte gesprochen. Ihr findet auf unserer Homepage kinderanästhesie-talk.de einen Link zu der SafeTots-Initiative. Außerdem werden wir den auch noch in den Shownotes hinterlegen. Das gleiche gilt für die CRSI, also für die druckkontrollierte Einleitung des nicht nüchternen Kindes. Auch da werden wir die Handlungsanweisung in den Shownotes hinterlegen.
Genau, und zu guter Letzt haben wir noch erzählt, dass es wichtig ist, gerade im Dienst wahrscheinlich, postoperativen Diskomfort, übrigens auch eins der 10 Ns, zu vermeiden. Also die Kinder sollten nach der OP keinen Schmerzen haben, keine Übelkeit empfinden und möglichst kein Delir entwickeln.
So sieht's aus. Findet man übrigens auch auf der SafeTots-Initiative. Unter For Professionals, dann gibt es im Pulldown-Menü den Link Quality 10 Ns. Und wenn man da drauf drückt, kommt man genau dahin.
Klingt so, als ob du schon öfters mal auf der Homepage gewesen wärst.
Ich habe das gerade parallel dazu gemacht, um hier kein Mist zu erzählen.
Genau, nee, super. Ich liebe diese 10 Ns, die sind super einfach.
Ja.
Also und super praktikabel, aber darüber können wir noch ein anderes Mal sprechen.
Apropos praktikabel, ich möchte jetzt noch so einen Take-Home-Tipp mit auf den Weg geben, was mir in meiner Ausbildung, in meiner Facharztausbildung mal sehr geholfen hat. Und zwar Thema Mental Simulation. Wir wissen ja, dass viele Situationen, besonders dann, wenn es ein bisschen stressig wird in der Kinderanästhesie, von uns ein sofortiges und sehr komplexes Handeln erfordern. Und in solchen stressigen Notfallsituationen nimmt ja auch die Handlungsdichte dramatisch zu und das sorgt für eine hohe Fehleranfälligkeit. Also beispielsweise das Thema schwierige Oxygenierung während der Narkoseeinleitung oder intraoperativ geht der Atemweg verloren oder das bisher gut beatmete Kind entsättigt oder es kommt zu einer akuten Blutung intraoperativ. Ja, welche Dinge sind jetzt wichtig? Das sind solche Fragen wie, wen rufe ich um Hilfe? Wie rufe ich um Hilfe? Also weiß ich, welche Telefonnummer ich anrufen muss? Oder wie die Sprechanlage funktioniert? Wie gehe ich vor? Welche Rückfallebenen habe ich? Gibt es zu dieser speziellen Situation eine SOP? Und kenne ich die auch? Liegen die Hilfsmittel griffbereit? Oder weiß ich zumindest, wo sie sich befinden? Habe ich alle Medikamente, die ich brauche? Kenne ich die Dosierung für genau dieses Kind, das ich gerade betreue? Habe ich die mir vielleicht in der Narkoseplanung schon so aufgeschrieben? Kenne ich die Infrastruktur in meinem Haus, um schnell Blut- oder Gerinnungsfaktoren in OP zu bekommen? Ne? Röhrchen, Etikettendrucker, Software, Telefonnummern, Blutlabor, um da anzurufen. Dieser ganze Kram halt. Ja. Und ich kann halt nur empfehlen, sowas regelmäßig zu trainieren. Und ich rede jetzt hier von diesem sehr komplexen und leistungsstarken Simulationszentrum, das wir immer dabei haben, nämlich unser Brain.
Ja, genau. Also du meinst, du spielst immer die Situation durch, sozusagen einfach in deinen Kopf.
Ja, genau. Das hat nämlich den Vorteil, dass wenn wirklich mal was passiert, fängt man nicht bei Null an, sondern ist quasi sofort handlungsfähig.
Ja.
Ja, und das funktioniert auch für die Maßnahmen, die man selten durchführt. Man vergegenwärtigt sich den dazugehörigen Standard und geht die Handgriffe Schritt für Schritt gedanklich durch. Ist eine super Sache.
Ja, mache ich auch oft so tatsächlich. Also das muss man aktiv auch machen. Und wenn man, ja, wir können ja auch eigentlich sagen, dass diese ganze Folge ja auch auf einem fiktiven Fall beruht eigentlich. Ne? Ich habe ja von diesem Mädchen erzählt und ich habe das ja aber nie gesehen. Aber genauso hat ja das Ganze angefangen in meinem Kopf. Ne, wie gehe ich, was muss ich jetzt fragen? Was ist wichtig bei diesem Kind? Was muss ich eher fragen?
Ja, Stichwort Mental Simulation.
Genau, reicht für einen Podcast. Okay, dann haben wir noch weitere Hinweise für euch. Auf unserer Website haben wir ein bisschen Literatur hinterlegt. Das haben wir schon auf Twitter gepostet. Und hier erstellen wir gerade eine Sammlung über Literatur rund um Kinderanästhesie. Und zwar die, also unserer Meinung nach relevanten Leitlinien, Handlungsempfehlungen oder anderen frei verfügbaren Artikeln zum Thema Kinderanästhesie und Notfallmedizin, Case Reports, Kasuistiken und spannende Fälle. Wir versuchen einfach erstmal alles zu sammeln und wir sind auch dankbar, wenn ihr uns da auch unterstützt und vielleicht noch Artikel zukommen lasst. Unsere Idee ist nämlich, dass es ja viele gute Artikel ja gibt über die Kinderanästhesie im deutschsprachigen Raum, aber man muss hier mal erstmal gezielt danach suchen und wir versuchen jetzt erstmal das alles zu bündeln.
Ja, genau. Ich meine, wie oft kam die A&E raus mit einem super interessanten Thema und man denkt sich, ja, muss ich unbedingt lesen. Ja, man legt sich die Zeitschrift auf den Schreibtisch und da kommt irgendwie das Leben dazwischen und die Zeitschrift verschwindet aus dem Blickfeld und der Artikel gerät in Vergessenheit und wie oft habe ich gedacht, wie cool es wäre, wenn man durch alle nur relevanten Artikel durchstöbern könnte.
Ja.
Also wenn es eine Sammlung von nur Kinderanästhesie-relevanten Artikeln gäbe.
Ja, genau. Das versuchen wir jetzt sozusagen aufzubauen. Gerne auch mit eurer Hilfe. Also geht auf unsere Website www.kinderanästhesie-talk.de. Schaut euch das an. Wir sind dankbar für Free Access Artikel oder interessante Links. Meinetwegen auch Videolinks können wir eigentlich auch einbinden, finde ich.
Ja, klar. Wir können alles verlinken, was es im Internet gibt und was uns als sinnvoll
erscheint, ne?
Ja, genau.
Aber da hast du auch, da haben wir noch eine kleine Überraschung für euch jetzt gerade, die wir euch auch noch ankündigen wollen. Gordon.
Genau, last not least. Ein neues Feature, Das haben wir auch schon bei Twitter angekündigt. Twitter ist wirklich cool, weil wir dort alle Updates direkt ankündigen können.
Ich habe das Gefühl, Twitter war für dich eine Verjüngungskur. Du bist irgendwie nochmal 15 Jahre jünger geworden durch Twitter.
Ja, schon ein bisschen, ein bisschen. Ich hatte tatsächlich vorher überhaupt keinen Kontakt mit diesem Medium und ich bin echt begeistert. Ja. Also checkt uns aus, kinderassi-talk@armin-und-gordon. Und natürlich müsst ihr uns auch folgen, ja, also das ist ja das Mindeste. Und da erfahrt ihr halt alles Aktuelle rund um unsere Seite und unser Projekt. Und jetzt zu dem neuesten Feature. Ich hatte mir sowas schon ein paar Mal überlegt, aber keine Idee gefunden, wo man das implementiert oder in welchem Rahmen man das implementiert. Ihr kennt sicherlich auch die Situation, dass man in dem Vortrag sitzt und der Referent gerade irgendeine geniale Formel oder irgendwie eine sehr relevante Information in seiner PowerPoint-Präsentation an die Wand wirft. Halt sie diese Dinge, über die man nicht alle naselang stolpern. Zum Beispiel, was fällt mir ein, wie man 3%iges Nazel beim kindlichen Schädelhirntrauma einsetzt, ne? Oder wie man physiologisch, mathematisch die Unterschiede der I2E bei der Beatmung eines Frühchens mit reifer Lunge versus Frühchen mit BPD herleitet. Ich habe mal einmal sowas gesehen, das fand ich super spannend und suche seitdem diesen Vortrag wieder. Während des Vortrags frickelt man dann schnell sein Telefon aus der Tasche, um diese Folie abzufotografieren und bevor man soweit ist, macht's Klick und zack, neue Folie. Natürlich gibt es das Versprechen, dass alle Vorträge am Ende des Symposiums hochgeladen werden. Meine Erfahrung dazu ist...
Kannst du vergessen. Ja genau, und dann wird das aber meistens eben nicht hochgeladen oder nicht zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es ja noch die Abende mit dem Get-Together, wo man sich dann mit den Leuten unterhalten kann und Fragen loswerden kann.
Ja, aber das sind 2 Stunden und da war es das wieder für ein Jahr.
Und wir haben uns gefragt, warum kann ich immer Get-Together sein, die guten 2 Stunden des Jahres?
Richtig. Ja, also es ist ab sofort immer Get-Together auf unserer Homepage. Wir haben ein Forum speziell für Kinderassi erstellt, was es bisher, soweit wir wissen, nicht gibt. Es ist ja, das ist ja das Tolle an Foren. Es ist ja überhaupt kein Problem, die Antwort auf die Frage zu erhalten, wie man die Wasserpumpe von einem 3er BMW von, keine Ahnung, 1978 wechselt oder die Brüheinheit seiner Kaffeemaschine austauscht. Aber für unser Fach, welches ja wie kein anderes von Improvisation und Austausch lebt, gibt es sowas nicht.
Ja, wir glauben, so ein Forum tut der Kinderassi ganz gut. Und es braucht natürlich eine ganze Weile, bis so eine Bibliothek steht. Ja, irgendwann sind genug Leute zusammen, sodass man auch schnell Antworten auf seine Fragen bekommt.
Genau, deshalb guckt auf die Seite, geht ihr das Forum, meldet euch an. Dann werdet ihr auch immer informiert automatisch über Neuerungen, über aktuelle Fragestellungen. Vielleicht könnt ihr euch da ja schon einbringen. Man muss halt dem Ganzen einfach Zeit geben. Und in der Zwischenzeit füllt diese Plattform mit euren eigenen Kinder-Anästhesie-Lifehacks, füllt sie mit Tipps und Tricks, damit wir irgendwie alle was davon haben.
Genau, also schaut rein und registriert euch und legt los. Ihr findet den Link auf unserer Homepage kinderanästhesie-talk.de.
Jawohl, so, Schluss jetzt.
Das war's dann.
Kinder im Nachtdienst.
Diesmal mit einem Quiz, ne? Ich wiederhole nochmal meine Aufforderung. Wer weiß, was eine Puma-Narkose ist? Und der Erste, der mir das schreibt, der kriegt von mir eine Tasse zugesendet.
Ah, jetzt ist es der Erste, der es schreibt. Okay.
Ja, aber jeder wäre
ein bisschen viel. Das heißt, du musstest ein bisschen die Bedingungen präzisieren, weil meine Sorge war ja tatsächlich, jetzt schreiben 50 Leute, was eine Puma-Narkose ist. Damit ist dieses Projekt bankrott.
So viel Taschengeld habe ich nicht.
Verschicken. Okay, also der Erste. Okay, wenn wir dann ein bisschen größer sind und liquider, dann können wir uns tatsächlich vielleicht mal überlegen, ob wir sowas machen.
Ich würde nochmal einen drauflegen und derjenige, der mir schreibt, wie oft Gordon Martin Jörr erwähnt hat, der kriegt auch eine Tasse. Und wenn Martin Jörr schreibt, dann kriegt er auch eine Tasse.
Ja, der kriegt auf jeden Fall eine Tasse, genau, richtig. Aber was machen wir als Nächstes, Armin? Also das Kind im Nachtdienst war jetzt ja mein Wunschthema. Als Nächstes kommt dein Wunschthema. Wie wird es lauten?
Ja, wir haben das genannt, Intubation is a skill, Extubation is an art. Es ist ein Thema, was es so nicht gibt. Das ist, glaube ich, ein Thema, an dem wir sehr viel improvisieren müssen. Wir reden ja immer davon, ein Kind zu intubieren oder auch meinetwegen Erwachsene. Aber ich finde, gerade bei der Extubation bei Kindern gibt es Probleme, die auf einen zukommen können. Ja, und da gibt es auch so ungeschriebene Regeln, wie zum Beispiel, legt man ein Kind auf die Seite oder nicht? Und über sowas möchte ich mich mit dir, Gordon, unterhalten.
Ja, Die nächste Folge wird dann rauskommen, wahrscheinlich am 12. März. Das ist das Kinder an See aktuell Wochenende in Köln, beziehungsweise online. Ja, für alle die, die sich da noch nicht registriert haben. Das ist eine super Veranstaltung über die aktuellen Entwicklungen in der Kinder an See. Googelt es mal, meldet euch an. Und wenn ihr dann am 12. abends noch aufnahmefähig seid, könnt ihr euch unseren Podcast gleich noch reinziehen. 12. März 2022.
Genau. Super. Und ich glaube, Gordon, jetzt haben wir wieder so viel gesprochen und gesagt, sodass uns an dieser Stelle nichts anderes mehr bleibt, als zu sagen...
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ganz genau.
Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.